herzlich willkommen zu Ausgabe 381 des Nur der FCM Podcasts. Ja, und was soll man sagen? Wir hätten ja furchtbar gerne heute einfach eine ganz normale Podcast-Folge aufgenommen, so mit diesen normalen Kategorien, die wir immer so haben und einer entsprechenden Vorschau dann auf Darmstadt. Aber der FCM muss ja wieder FCM-Dinge tun, weshalb wir heute mal wieder so ein bisschen umdisponieren mussten. Und dieser Podcast sozusagen heute als zweiteiliges Format daherkommt. Wir werden nämlich im ersten Teil über die aktuelle Woche oder die letzte Woche beim FCM sprechen, die eine Pressekonferenz mit Ottmar Schork am Dienstag hervorbrachte, dann eine Trainerentlassung irgendwie auch hatte und dann noch so ein Video-Interview, was Anfang der Woche kam. Es ist alles grotesk, was beim ersten FC Magdeburg passiert, das müssen wir natürlich besprechen. Das ist dann Teil 1. Und in Teil 2 werden wir versuchen, hartes geistiges Froschhüpfen zu betreiben, wie Thomas das immer sagt, und uns noch ein bisschen intensiver mit dem SV Darmstadt 98 beschäftigen. Da kommt dann noch ein Gast dazu, heute sozusagen im Drehtürmodus, weil nämlich die gute Kerstin sozusagen im ersten Teil dabei ist und der gute Matthias dann im zweiten Teil dabei ist und die sich sozusagen dann durch die Drehtür noch abklatschen können. Jetzt habe ich auch schon verraten, wer im ersten Teil dabei ist. Hallo Kerstin, grüß dich.
Hello, hello.
Und ebenfalls mit dabei, und daran könnt ihr alle mal sehen, wie wichtig und wie bewegend irgendwie dieses Thema ist, ist der Thomas aus dem Urlaub. Hallo Thomas, grüße.
Ich habe letzte Woche schon angekündigt, dass ich heute dabei bin.
Also, das ist wahr, aber trotzdem bist du im Urlaub.
Urlaub, das stimmt, aber das ist ja, ich wäre ja unabhängig von dem, was so alles passiert ist dabei gewesen. Im Übrigen bin ich schwer geschorkt.
glaube ich dir sofort. Du wärst wahrscheinlich auch unabhängig von dem, was alles passiert ist, in Urlaub gefahren, ne? Also, der war ja auch geplant, nicht wahr?
Ja.
Eben. Genau. So, Leute, das ist also jetzt sozusagen heute im ersten Teil unsere einzige große Kategorie FCM-Neuigkeiten seit der letzten Aufnahme. Und wo wollen wir eigentlich anfangen? Und wie besprechen wir das überhaupt alles, was da so passiert ist? Ich bin für konstruktive Vorschläge offen.
Ja, die Dienstags-PK haben wir ja schon besprochen, letzte Woche.
Das stimmt.
Ja, am Dienstag war es. Also von daher.
Nur, hat sich denn irgendjemand von euch das Spiel angeguckt? Genau. Hat das denn irgendjemand gesehen?
Also ich habe es nicht gesehen, weil das sozusagen zu einer Zeit stattfand, in der ich das nicht gucken konnte. Und als ich dann gelesen habe, was da alles so stattfand, habe ich beschlossen, das nicht nochmal nachzugucken. Weil, wollte ich nicht. Aber Thomas hat es geguckt. Hast du es denn geguckt, Kerstin?
Nein, ich hatte auch andere Dinge zu tun an dem Tag.
Genau. Aber du hast ja vorhin im Vorgespräch schon verraten, jede Menge Volksstimme gelesen. In Vorbereitung beziehungsweise in Verfolgung der aktuellen Ereignisse.
Ich für mein...
Wie bitte, Thomas?
Das kommt ja dann aber später. Schön. Nee, wieso? Man muss wenigstens wissen, was vor seiner Haustür passiert.
Ja. Aber ich bin ja wenigstens der Aufforderung von Ottmar Schork gefolgt in diesem Video-Interview, was er mit Sabrina Bramowski hatte beim MDR am Montag, glaube ich, kam das. Mir die PK vom Dienstag nochmal anzugucken. Das hab ich tatsächlich gemacht. Also ich habe sozusagen die Dienstags-PK jetzt nochmal geschaut und ihm dieses Interview da am Montag. Das ist sozusagen meine Vorbereitung so ein bisschen. Und Thomas hat sich das Testspiel angetan. Mhm. Wobei ich fast sagen würde, das Testspiel an sich müssen wir eigentlich gar nicht das, was da passiert ist, müssen wir jetzt eigentlich gar nicht thematisieren, so richtig.
Na doch, finde ich schon. Also grundsätzlich, Man muss über diese zweite Halbzeit sprechen. Das ist, man muss dazu sagen, für die, die es nicht gesehen haben, die erste Halbzeit wurde ja schon, ich sag mal, bis auf zwei Ausnahmen, glaube ich, schon mit der Mannschaft gespielt, die eben auch, unsere vermeintlich beste Elf ist. Mhm. Also bis auf, ich glaube, Artik hat nicht gespielt. Und noch ein zweiter, also wer weiß jetzt aber nicht wer. Ansonsten standen wirklich alle auf dem Platz, wo du sagst, okay, das ist jetzt wirklich unsere vermeintlich erste Elf. Und das war soweit, fand ich auch okay. Mhm. Also es ist halt ein Testspiel gewesen, ja. Also jetzt nicht, viele sind nicht voll in die Zweikämpfe gegangen. Auf beiden Seiten nicht. Also Braunschweig auch nicht, beim FCM auch nicht. Und das Gegentor, was dann da fällt, ist ein Schuss aus 20 Metern. Ich sag mal, das ist so ein typisches Testspieltor, ja. Der Gegner wird nicht so richtig angegriffen. Weil man sagt, okay, bevor sich jetzt hier einer verletzt, zieht man lieber zurück. Der schießt dann aufs Tor aus 20 Metern, der Ball geht rein. Leider Gottes denken ja unsere Spieler zurzeit auch in den Pflichtspielen so, ziehen wir lieber zurück, aber das ist ein anderes Thema. So, und dann zweite Halbzeit. Also das war wirklich, es wurde dann getauscht. Also es haben dann einige Spieler gespielt, die vermeintlich in der zweiten Reihe stehen. Mhm. Also auch ein Konrad von Picky stand dann auf dem Platz. Ja, und es blieb dann auch großenteils beim Stehen. Manchmal bewegte er sich auch wie ein brasilianischer Kaffeesackträger. Aber es war, also man hat da schon gesehen, irgendwie, irgendwas passt da nicht. Also es war einstellungstechnisch eine Katastrophe. So wirklich. Ich in meiner naiven Vorstellung dachte mir so, naja, gut, wenn dann jetzt in der zweiten Hälfte in diesem Spiel, alles ohne das Vorwissen, alles ohne das Wissen, was dann kam. Also so, ich gucke jetzt so auf das Spiel zurück, wie ich das Spiel geguckt habe, ohne das, was dann danach noch so alles kam.
Okay,
Ich dachte mir dann so, naja, gut, die jetzt so ein bisschen hinten ranstehen, die werden ja jetzt wohl ein Testspiel gegen den Gegner auf Augenhöhe, also kriegertechnisch auf Augenhöhe. Das ist ja jetzt kein Spiel, wo du sagst, das ist ein Sechstligist, die bummst du sowieso normal weg, sondern das ist ja schon ein Spiel, wo du sagst, okay, Gegner, der in der Liga auch in der gleichen Liga spielt, da kann ich mich ja vielleicht auch mal zeigen. Ja, kann ich dem Trainer zeigen, Mensch, Junge, dass du gerade nicht auf mich setzt, ist ein Fehler und das beweise ich dir heute. Ja. Das Gegenteil ist der Fall gewesen. Alle, wirklich, also durch die Bank, alle, die da in der zweiten Halbzeit auf dem Rasen standen. Die ärmste Sau war noch Kampe am Tor. Also der Bengel tat mir richtig leid. Ansonsten kannst du wirklich sagen, durch die Bank, alle sollten eigentlich sofort fristlos entlassen werden. Vertragsauflösung und weg, bitte. Also das war eine Frechheit. Das war wirklich eine Frechheit. Also was ich da mir so dachte, das geht gar nicht. So, null Einstellung, null Wille. Gut, wieder Nachhinein wissen wir natürlich auch alle warum. Aber in dem Moment, wo ich das Spiel sah, dachte ich mir so, wow, einen größeren Arschtritt nach dieser PK am Dienstag kann es für einen Trainer gar nicht geben. Und in dem Moment dachte ich mir auch noch eigentlich ja auch für Ottmar Stork, weil der sich ja am Dienstag in der PK auf diese hinsetzte und sagte, er bleibt der Trainer, wir gehen mit diesem Trainer jetzt weiter. Und da dachte ich mir so, also wenn ich jetzt Sportchef wäre, ich hätte jetzt ein paar Spieler gesehen, die weder in der ersten noch in der zweiten die nächsten Wochen spielen. Gut. Mit dem, was dann kam, bin ich natürlich auch schlauer und kann mir natürlich dann auch zusammenreimen, wieso das Spiel dann in der zweiten Halbzeit so lief. Aber grundsätzlich war das schon eine Frechheit. Und ja, wie gesagt, dieser Einbruch jetzt erstmal ohne das Wissen, was danach kam, weil das konnte ich ja zu dem Zeitpunkt, wo ich es geguckt habe, noch nicht wissen. Ich habe
Ja.
fertig.
Ja, gut, und bei dem Thema Arschtritt würde ich anschließen und dann sozusagen irgendwie auch zu den aktuelleren Ereignissen noch kommen. Denn den Arschtritt gab es für Markus Fiedler in diesem Spiel meiner Meinung nach auch durch Ottmar Schork selbst. So. Weil jetzt, also wir wissen ja sozusagen, wir wissen ja alle jetzt inzwischen, zumindest all jene, die dieses Video sich angeschaut haben, was quasi zwischen der PK am Dienstag und diesem Testspiel passiert ist. Nämlich, dass es ja eine Aufarbeitung mit Teilen der Mannschaft gegeben hat irgendwie, also an dem Dienstag nach der PK und dann irgendwie auch nochmal an dem Mittwoch. So, und Ottmar Schork äußert sich in diesem Video bei Sabrina so, dass er sagt, naja, also nach diesen Gesprächen war halt klar, die Mannschaft will einen neuen Impuls. Das übersetze ich mit, in dem Moment war klar, Markus Fiedler
Ist durch.
wird entlassen. Ist nicht mehr
Ja.
Trainer dieser Mannschaft. Das ist am Mittwoch klar. Am Mittwoch.
Ja.
So.
Danke.
Meine Frage an euch: Warum sitzt Markus Fiedler am Donnerstag bei diesem Testspiel noch auf der Bank?
Ja, das frage ich mich auch.
Ich finde das, ich
Ja.
finde das, ich finde das eine, also so katastrophal miserable, also so ein katastrophal miserables Führungsverhalten, dass ich dafür eigentlich wirklich keine Worte habe. Denn sozusagen, also für mich kam das in dem Moment, also als ich das gesehen hatte, kam das für mich dann so an, dass da jetzt mit Markus Fiedler nochmal einer so richtig vor den Bus geworfen wurde. Nochmal so, also wenn du jemanden richtig dolle beschädigen willst, dann machst du das so und vorführen möchtest. So, warum, wenn ich weiß, am Mittwoch schon weiß, dass dieser Trainer nicht mehr Trainer dieser Mannschaft sein kann, ja, und dann einen tollen Staff habe, ja, Staff kam ja dann später auch nochmal, warum setze ich dann nicht irgendeinen Staff-Menschen auf die
Ja.
Bank? Und sage am Mittwoch schon, von mir aus sagst du, Markus Fiedler hat Schnupfen, was weiß ich, keine Ahnung. Ja? Aber mit dem Mann in dieses Spiel zu gehen, ist eine riesen Frechheit, finde ich. Also Markus Fiedler gegenüber, so das kannst du nicht machen. Was soll denn da passieren? Was soll denn da passieren? So. Und ich finde das absolut katastrophal und unmöglich. So. Und das auch noch in einer Situation, wo ja, wie wir jetzt wissen, Ottmar Schork durch die Gegend läuft und nach einem neuen Trainer sucht. So. Und jetzt sind diese PK am Dienstag, zu der ich auch gleich noch einen Satz sagen möchte, einschränkend. Und naja, diese Aussagen, die Ottmar Schork am Montag getroffen hat. Ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich komme nochmal, warte mal.
Du wolltest irgendwas mit Dienstag und...
Ja, genau. Ja, also sind ja schon Gespräche geführt worden offensichtlich und so, mit Trainern. So, ich glaube, darauf wollte ich hinaus. Das ist ja alles öffentlich, das wollte ich sagen, das ist ja alles öffentlich zu sehen, das kann man sich ja angucken. So, wenn ich jetzt Trainer auf Jobsuche wäre und noch nicht ganz verzweifelt, weil mein Kühlschrank vielleicht noch halb voll ist und ich jetzt vielleicht noch 2 Euro auf der Bank habe und jetzt nicht zwingend sofort unbedingt einen neuen Job haben muss, würde ich um den Standort Magdeburg einen Riesenbogen machen. Das würde ich mir nicht antun. Wenn sozusagen eine Führungskraft aus dem Verein so agiert und jemanden aus meiner Sicht, und ich kann das nicht anders einschätzen, als so abschießt, würde ich mich da auf diesen Stuhl nicht setzen. Also, sorry. Das gibt's doch gar nicht. Also, so, das sozusagen zu sehen, hat mich so schockiert, und das so zu hören, dass ich wirklich, wirklich da gar keine Worte mehr für habe. Zur Mannschaft, Thomas, hast du an der Stelle da irgendwie auch alles gesagt, aber das geht doch nicht. Irgendwie, oder? Also, weiß ich nicht. Kerstin, bin ich da auf dem falschen Dampfer oder so? Also, hol mich mal ab.
Ich rekapituliere quasi jetzt nochmal live mit deinen Worten, weil ich die ganze Zeit, also wie gesagt, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe halt nur alles Schlimme darüber gelesen und dachte mir, nee, das ist ja fast Leichenflatterei, wenn ich mir das irgendwie nochmal real life angucke, das geht nicht. Aber alles, was sozusagen passiert ist in dieser unfassbaren Chaoswoche beim FCM, ich dachte gestern schon und heute schon, wie wollen wir das denn sozusagen in Worte gießen, ob der Fassungslosigkeit, die sich auf ganz verschiedenen Ebenen bei mir und auch bei euch breit macht. Kleiner Recap, wir sind sehr gelobt worden für unsere Ausgabe in der vergangenen Woche, dass wir so konstruktiv, aber doch auch durchaus mit sehr unterschiedlichen Haltungen über das ganze Thema am Dienstag diskutiert haben. Heute, glaube ich, kann niemand von uns hier irgendwie eine große Diskussion erwarten, weil wir, glaube ich, alle drei auf der komplett gleichen Seite sind, dass das fast schon eine, ich finde kein Beispiel in der jüngeren FCM-Historie zu diesem Vorgehen. Und du denkst, du hast dich weiterentwickelt, was so ein bisschen Mitarbeiterführung angeht und was so auch ein Gespür für Menschen und ihre Bedürfnisse angeht. Aber das ist wirklich unterste Schublade. Das kann man nicht machen. Und das zahlt natürlich auch wiederum ein auf den Eindruck, den man von außen hat, was für eine Stellung sich Ottmar Schork offensichtlich inzwischen erarbeitet hat, dass es niemanden in seinem näheren Umfeld gibt, der ihm da vielleicht mal zur Seite nimmt und sagt, Ottmar, bist du sicher, dass das so eine gute Idee ist? Lass mal nicht machen. Lass mal eine andere Lösung finden. Und das, wow, also das zieht mir wirklich die Schuhe aus. Und ich weiß, ich kann auch noch gar nicht so richtig für mich einordnen, über wen ich quasi schockierter bin. danke Thomas für dieses Wortspiel. Eben über das Verhalten der Geschäftsführung, ne? Oder über dieses bodenlose Verhalten einer sogenannten Profimannschaft. Ich kann das nur so genannt nennen, weil Profis in ihrem Feld verhalten sich nicht so. Das fühlt sich an wie, da hat die Klasse jetzt beschlossen, mal dem Lehrer ein bisschen einen Streich zu spielen auf Klassenfahrt.
Ja, genau. So.
Den muss doch sozusagen auch komplett egal sein, was es für Bilder nach außen gibt. Es muss ihnen offensichtlich auch komplett egal sein, was sie für ein Bild abgegeben haben. Denn es ist doch am Ende scheißegal, ob das unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden hat. Fakt ist, dieses Spiel hat ein Ergebnis und dieses Spiel hat trotzdem ja auch Bilder erzeugt. So, und die sind jetzt in der Welt. Und das gehört jetzt für immer zu unserer Historie.
Genau. Naja,
Und
zumal es.
das wird denen auch jetzt angehängt, weil das ist der Punkt. Das haben wir letzten Mittwoch schon gesagt. Der Fokus hat sich verschoben auf die Mannschaft.
Ja, also Fokus verschoben auf die Mannschaften, ja, und eben auch auf den Sportdirektor, so. Also, das sind jetzt sozusagen für mich die zwei, für mich die zwei Anker. Also, zum Thema Mannschaft, da sage ich dir ganz ehrlich, oder sage ich euch ganz ehrlich, die haben jetzt für mich noch eine Aufgabe in dieser Saison. Und die ist, den Klassenerhalt zu sichern. Und danach können die alle gehen. Alle. Ist mir ganz egal. So. Aus den Gründen, die ihr genannt habt. Denn, wie gesagt, ich habe das Testspiel nicht gesehen, aber es wurde genügend drüber gesprochen, genügend drüber geschrieben. Für mich ist das eigentlich relativ einfach. Also, wenn du dir das Trikot des FCM überstreifst und ein Spiel spielst, ist mir das scheißegal, ob das ein Testspiel ist, ob das ein Pokalspiel ist, ob das ein Punktspiel ist, ob das ein Spiel ist, wo du sozusagen nach oben oder nach unten nichts mehr reißen kannst, mir völlig Wurst. Ich darf erwarten, als Fan und Mitglied dieses Vereins, dass die Spieler, die dieses Trikot tragen, dieses Trikot mit Würde tragen, ja, und sich klar sind und bewusst sind, sozusagen, für was für einen Verein sie da spielen. Und wenn ich mich dann aber sozusagen sang- und klanglos abschlachten lasse und das, und das noch nicht, offensichtlich ja noch nicht mal schlimm finde oder mich noch nicht mal wehre, dann ist das System für mich durch an der Stelle. Sorry, aber so, und weiß ich nicht. Ja, genau. Also das an der Stelle nochmal entsprechend eingefügt. Wir sind jetzt ein bisschen, wir spielen jetzt, glaube ich, hier so ein bisschen geistiges Vorschlüpfen und Ping-Pong, aber ich glaube, das ist auch nachvollziehbar, weil wir ja nun alle auch in einem, naja, in einem entsprechenden emotionalen Stadium sind, was das da irgendwie auch so ein kleines bisschen legitimiert. Ich möchte noch eine Sache zu der Dienstag-PK sagen, wenn ich darf. Oder ist
Mach.
das, naja, sehr interessant, sehr interessant. Also, wie gesagt, Otmar Schork hat ja gesagt, man möge sich das bitte nochmal anschauen, was er da damals gesagt hat, damals, ne? Also sozusagen.
Mal. Aber es ist geil.
So, und ich habe übrigens auch, also Otmar Schork sagte auch, er hat sich, ich glaube, das hat er am Dienstag in der PK gesagt, er hat sich extrem nochmal die PK nach dem Elversberg-Spiel angeguckt. Da habe ich mich dann sofort gefragt, wie guckt man sich eine PK eigentlich extrem an? Und habe mir überlegt, ich will mir demnächst auch mal Sachen extrem angucken. Also wahrscheinlich, weiß ich nicht, drauf starren oder weiß ich nicht genau. Worauf ich hinaus will, ist, Otmar Schork ist ja rhetorisch tatsächlich sehr geschickt. Und wenn man sich diese PK am Dienstag nochmal anguckt, wie gesagt, ich hab mir das mal gegönnt und mal gegeben. Mit dem Wissen, was danach passiert ist, ist das sehr, sehr interessant, weil er nämlich an keiner Stelle sagt, Markus Fiedler ist und bleibt unser Trainer in dem Sinne so, sondern er sagt nur, auch auf Nachfrage, er sagt nur, wir werden die Situation mit dem Trainer und mit der Mannschaft analysieren. Und es gibt eine Frage, ich glaube, die ist von Malte Zander gewesen, vielleicht aber auch von Jannik Sammer, da bin ich jetzt tatsächlich nicht mehr sicher. Das war eine zweiteilige Frage und der zweite Teil der Frage war, ist Markus Fiedler am Ende der Länderspielpause noch Trainer? Und auf diesen Fragenteil antwortet Otmar Schork nicht und ich glaube auch bewusst nicht. All das, um zu sagen, dass sozusagen, also er sagt ja am Dienstag, okay, wir machen die Analyse mit der Mannschaft und dann gibt es irgendwie eine Entscheidung und das ist ja scheinbar auch passiert. Die PK am Dienstag ist anders angekommen, also es klang so wie, naja, wir machen jetzt mit Markus Fiedler weiter und whatever. Es hat er tatsächlich nicht gesagt, weshalb für mich der Knackpunkt halt immer noch diese Testspielnummer bleibt einfach so, über die ich einfach sozusagen auch schorkseitig massiv geschorkt und entsetzt bin. So, dass man das dann sozusagen, also dass man da eben Fiedler da so vor den Bus wirft. Mehrere Fragen, die jetzt in meinem Kopf rumgeistern. Warum haben wir jetzt eigentlich ein Interimsduo Ibold und Sander, die ja nun Trainer sind? Und warum macht es eigentlich nicht Silvio Bankert, der ja nun auch, glaube ich, die Pro-Lizenz hat oder so?
Über den Sander brauchen ja auch einen Co-Trainer. Naja.
Ja, okay, aber haben wir nicht einen Staff? Ein Staff, Staff, Staff,
Wir
gewisse
haben ja
Staff?
drei aus dem, wir haben ja drei aus dem, haben wir ja gedacht. Ja, also, Fiedler ist weg, Usun ist weg und Schumacher ist weg. Unser überragender Standardtrainer, der ist ja nur auch weg.
Das ist natürlich sehr schade. Ja, okay.
Da bin ich, ganz ehrlich, auch sehr, sehr schade. Also, nee, da bin ich sehr schade. Nee, das finde ich sehr schade. Weil ich schon fand, dass das Thema Standardsituation bei uns in den letzten 3 Jahren wirklich eine überragende Stärke war. Das ist wirklich ein sehr, sehr schwerer Verlust, dass er weg ist.
Da müssen wir uns aber keine Sorgen machen, weil er so gut ist, wird er schnell einen neuen Job finden. Also das ist nicht schlimm.
Ja, also ich
Ja.
mache da um ihn auch überhaupt keine Sorgen. Also er wird definitiv auf Zweitliga-Niveau sofort wieder einen Standardsteuerposten bekommen. Man sieht ja gesehen beim FCM, ich glaube, wir hatten 47 Standardtore in den letzten 2 Jahren. Also überragend. Und ich muss aber auch da ganz ehrlich sagen, ohne jetzt da beiden irgendwie schlechte Arbeit unterstellen zu wollen, darum geht es mir gar nicht. Ich finde es nur interessant, dass man Usun, Fiedler und Schumacher rausschmeißt, aber mit Bankert und Tischer weitermacht. Weil die gehören ja eigentlich auch zum Trainerstab dazu.
Zum
Deswegen
Staff.
finde ich, bin ich, Entschuldigung. Deswegen finde ich es wirklich interessant, dass man mit den beiden weitermacht. Aber die Frage, die du stellst, ist völlig berechtigt. Ich verstehe es halt auch nicht ganz. Also, warum holt man jetzt da Ibold und Sandner hoch, was ja sehr, sehr wahrscheinlich auch nur eine Zwischenlösung für ein, maximal zwei Spiele sein wird? Erschließt sich mir auch nicht ganz. Also müsste man vielleicht mal fragen, warum man den so jetzt nochmal erweitert mit zwei Personen aus dem U23. Ja.
Ja, okay, das ist sozusagen die eine Sache und da muss man mal gucken, wie das dann läuft. Also es gab ja heute oder irgendwann die Tage, weiß ich gar nicht, wann das aufgenommen wurde, bei Neues vom Krügelplatz auch ein Podcast, wo das Thema auch nochmal so ein bisschen beleuchtet wurde und der Yannick Sammer, der da zu Gast war, auch recht positiv von Ibold und Sander sprach. Ich maß mir da jetzt keine Einschätzung an, so. Also klar haben die jetzt die Mannschaft da aus der Verbandsliga entwickelt, halt bis hoch in die Regionalliga, alles cool, aber ich glaube, dann ist zweite Liga doch nochmal was anderes, aber das wird man eben sehen. Fand ich jedenfalls von der Einordnung her irgendwie noch mal ganz gut. Will aber noch mal sozusagen zu dieser, ja, also was Kerstin, was du ja auch ansprachst, zu dieser Kommunikationsnummer, auch mit Ottmar und so. Wer im Verein ist jetzt eigentlich die Person, die irgendwie sagt, Leute, wir geben hier nach außen gerade ein richtig beschissenes Bild ab, können wir da mal drüber sprechen?
Fans.
Ne,
Entschuldigung.
was wäre? Was wäre?
Die Mitglieder und die Fans im Verein, anderen sehe ich da gerade.
Nee, also ich meine die Frage jetzt wirklich ernst. Also im Verein ist,
Meine
ich meine,
Antwort war auch ernst.
ja, naja, ja, aber also ich meine die Personen, die Anzahl an Personen, die da in Frage kommen, sind ja, kannst du ja an einer Hand abzählen. Ne? Das ist das Präsidium, also Jörg Bierstoch, Dirk Weber, Hagen Hoffmann, Marius Sowieslo oder der Aufsichtsrat, da würde ich sozusagen Matze Niedung als Aufsichtsratschef irgendwie sehen, so, das sind die Leute. Wer von denen klopft jetzt irgendwie, ich weiß auch gar nicht, wie sowas abläuft, ja? Irgendwie klopft er bei den Leuten und sagt, Freunde, lasst mal bitte sprechen. Wer ist derjenige, der jetzt einen Impuls gibt zu sagen, so kann sich der erste FC Magdeburg nach außen auf gar keinen Fall präsentieren, das geht so nicht. Das geht so nicht. Wer macht das? Wer ist derjenige, der jetzt sozusagen da, weiß ich nicht, den Impuls setzt und sagt, hier, lasst auch das mal aufarbeiten. Und zwar in einem kritischen Sinne, in einem Wortführersinne, in einem, ich nehme das jetzt hier in die Hand, weil es darum geht, sozusagen weiteren Schaden vom Verein abzuwenden. Wer macht das? Kerstin, was glaubst du?
So, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil wir auch schon in den vergangenen Tagen dann bemerkt haben, was passiert, wenn es eben keine einheitliche Kommunikationsstrategie gibt. Und damit meine ich nicht nur dieses, eigentlich war er ab Dienstag schon nicht mehr abgesägt, wurde aber erst dann am Sonntagabend offiziell entlassen. Man könnte ja meinen, es gibt genügend Menschen, denen das Schicksal des FCM, ich werde ein bisschen pathetisch, durchaus immer noch sehr am Herzen liegt. Und in diesem Zusammenhang ist sehr, sehr spannend, was drei Granden aus der 74er-Mannschaft dazu gesagt haben. Zum Beispiel könnte ja ein Sportbeirat derjenige sein, der sagt: Leute, wir verbrennen hier gerade ein bisschen was von unserem Image. Können wir mal bitte damit aufhören? Und dann liest du, dass es diesen Sportbeirat tatsächlich gibt. Auf dem Papier.
Genau.
Der ist aber nicht aktiv. Und Martin Hoffmann, der angeblich dabei Mitglied ist in diesem Sportbeirat, hat erst durch die Volksstimmeanfrage erfahren, dass er Mitglied ist.
Ja, Wahnsinn. Das ist einfach alles Wahnsinn.
Ja,
Ja.
großartig.
Oh.
Und wenn du sozusagen so ein bisschen dir anhörst, wie sie auf diese ganze Woche jetzt gucken, das ist schon harter Tobak. Und da denke ich mir, es ist netter, wenn unsere wirklich sehr, sehr, sehr verdienten Spieler auch Dinge finden, die sie gut finden. Und weil da werden Dinge kritisiert. Wie gesagt, die wir drei natürlich überhaupt nicht nachprüfen können, weil wir nicht dicht genug dran sind, aber die schon auch sehr in die Richtung gehen. Da ist sehr, sehr, sehr viel ja, in den Händen von Ottmar Schork. Und da wird auch schon sehr stark bemängelt, dass sozusagen Menschen, die mit Magdeburg ein bisschen mehr und ein bisschen länger zu tun haben, offensichtlich gerade nicht diesen Einfluss haben, den man vielleicht in so einer kritischen Situation haben sollte. Und dann komme ich zurück zu dem, was Thomas gesagt hat. Offensichtlich ist es dann an den Fans und den Mitgliedern.
Jetzt komme ich noch mal rein. Jetzt komme ich noch mal rein, weil ich erinnere mich, aber da, also zumindest Thomas und ich, Kerstin, du glaube ich auch ein bisschen, weiß ich jetzt gar nicht genau, da recht stark involviert waren. Ich komme noch mal zu dem Thema AOMV. So, und sage das auch mit einer gewissen Portion Resignation, ganz ehrlich, und auch ein bisschen Verzweiflung, denn diese ganzen Themen, wir stellen uns jetzt bitte mal personenunabhängig auf, wir professionalisieren uns auch in den Gremien. Tralala, etc. pp. Thomas, korrigiere mich, wenn ich Quatsch erzähle, oder korrigiert mich beide, wenn ich Quatsch erzähle, war das Anliegen der AOMV. Da gab es, da haben wir sozusagen die
Auch
Vereinsführung
das.
auch, sozusagen auf dem ziemlich kalten erwischt. So, und es gab irgendwie die Zusicherung, ja, okay, machen wir alles anders, besser, tralala. So, da haben da viel, da die viel Energie rein, das Ding vorzubereiten, das aufzugleisen, das sozusagen vernünftig auch zu beplanen, dass das halt eine gute, substanzielle Veranstaltung wird. Da haben wir Fans und Mitglieder, die sich da engagiert haben und alle, die da waren, glaube ich, sozusagen alles reingegeben, was du halt reingeben kannst. Und jetzt muss ich für mich feststellen, im Jahr 2025, die haben nichts davon begriffen und die Hälfte noch vergessen. Es geht genauso weiter und ich mache jetzt, also ja doch, ich bringe den Satz jetzt. Das ist schon so ein bisschen so, also du kriegst den FCM irgendwie raus aus der Provinz, also aus dem Provinzstadion etc. pp., aber du kriegst die Provinz nicht aus dem Verein. Und das meine ich völlig ernst, das kann doch alles nicht mehr wahr sein. Was willst denn du jetzt noch machen? Was soll das denn jetzt werden? Was soll denn passieren? So, jetzt kannst du wieder da irgendwie einen riesengroßen Aufriss machen, einen Riesenfass aufmachen. Das wird die null jucken. Null wird das jucken. So. Sondern es wird weiter genauso sein, dass sie sich irgendjemanden reinholen, von dem sie sich dann alle schön abhängig machen, der sich den Verein fantastisch untertan macht und dann irgendwann weg ist und dann stehen alle vor einem Scherbenhaufen und täglich grüßt das Murmeltier und ich kann irgendwann nicht mehr. So.
Ja, und da bewahrheitet sich halt auch dieser schöne Spruch. Ich kriege ihn jetzt nur sinngemäß hin. Im Erfolg machst du halt die größten Fehler, ja. Und
So ist es.
wir hatten seit der AOMV, wenn man da mal hinguckt, wenn man vom Kapitel Selma Wölitz-Hossmann mal absieht, danach ging es ja, hatten wir ja wieder so eine Phase, ich sag mal, so ein bisschen wie 15, 16, 17, 16, 17 und so, wo es halt nur bergauf ging. Das gipfelte dann im letztjährigen fünften Platz, wie auch immer der zustande gekommen ist, egal. Wir sind Fünfter geworden. Das ging ja auch in der zweiten Liga stetig bergauf. Oh. Und da hat man alles so laufen lassen, wie es lief, weil man Angst hatte, scheinbar halt auch mal unbequeme Dinge anzusprechen. Und da muss ich auch nochmal drauf zurückkommen jetzt, weil das ist für mich, du hast das letzte Woche auch schon gesagt, Alex, ich will es aber auch nochmal platzieren jetzt. Weil das für mich auch ein elementares Beispiel dafür ist, was hier schiefgelaufen ist im Sommer. Ich bin auch der Meinung, klar, hinterher ist man natürlich immer schlauer, ja. Wir können aus unserer Perspektive, natürlich immer drauf gucken. Und wir haben den Vorteil, dass wir immer alles im Nachhinein, ich sag mal, uns betrachten können, ja. Wir müssen keine Entscheidung treffen, wir gucken halt im Nachhinein drauf. Aber grundsätzlich finde ich halt auch, und das müsste ja nochmal gesagt werden in meinen Augen, in dem Moment, wo Christian Tietz gesagt hat, dass er keinen Bock mehr hat, beim FCM zu arbeiten, in dem Sinne, wo er gesagt hat, nach dem Paderborn-Spiel hätte man hier einen Schlussstrich ziehen müssen. Da hätte man sofort agieren müssen, um eben diese Sachen, die jetzt im Sommer schiefgelaufen sind, damit arbeitest du natürlich die Dinge, die im Vorfeld gelaufen sind, nicht auch, um Gottes Willen. Aber damit hättest du zumindest auf der Trainerposition einfach auch für den Trainer eine angenehmere Situation geschaffen. Da ist viel falsch gelaufen im Sommer und da hat man das, was jetzt passiert, hat man zu einem großen Teil im Sommer gestartet. All das, was wir jetzt hier sehen, ist damals nach dem Paderborn-Spiel, als Christian Tietze in der Tür von Ottmar Schork dann gesagt hat, er wird hier nicht verlängern, er wird dann gehen, da ist ging die ganze Scheiße los. Weil eben auch auf sportlicher Ebene nicht gehandelt wurde. Oder nicht entsprechend gehandelt wurde, um diese Situation entsprechend aufzufangen.
Ja,
Und
beziehungsweise
das
sagt man.
ist halt
Ja,
das.
beziehungsweise sah es von außen halt so aus, ne? Und das betone ich ganz explizit, weil ich natürlich, also keiner von uns sitzt da mit im Büro und am Tisch, aber es sah von außen schon so aus, als hätte diese Entscheidung von Christian Tietz, Ottmar Schork völlig unvorbereitet getroffen. So. Und genau, wie du sagst, da sind halt Wochen verloren gegangen und dann, also die Bilanz von Ottmar Schork im Jahr 2025 ist katastrophal. So, das möchte ich hier an der Stelle auch nochmal ansprechen. Du hast diese Nummer im Sommer, ja, mit Tietz, du hast es gerade angesprochen, Thomas. Dauerte dann ewig, hat sich ausgewirkt auf diese ganzen Neuverpflichtungen, tralala, etc. pp. Dann hast du diese Compliance-Verfehlung von Ottmar
Ja, das
Schork
kommt
mit
ja auch noch
Martin
dazu.
Kars.
Ja.
Vergisst ja immer, vergessen ja immer alle. Wirst du
Ja.
normalerweise in der freien Wirtschaft wirst du dafür gefeuert. Oder zumindest mal abgemahnt. Ja? Wurde klein geredet, wurde er dann gleich zum Gegenangriff geblasen. So, und jetzt gibt es halt diese Nummer mit diesen zwei sehr, sehr eigentümlichen Sachen da, also am Dienstag und jetzt da halt am Montag. wo, naja, Otmar Schork da schon noch einiges gucken lässt, so. Und das ist ja das, was ich meine. Also an welcher Stelle sagt da jetzt mal jemand im Verein, Freunde, stopp, Pausetaste. Was machst du da? So, Kerstin hat die Hand gehoben, ganz anständig hier in unserem Zoom. Das ist ja, das kenne ich ja hier aus diesem, so zivilisierte Sachen kenne ich aus diesem Podcast nicht.
Aus Gründen, mein Lieber, aus
Also,
Gründen.
musst du weg.
Nee, es wird tatsächlich so sein, dass es an den Fans und an den Mitgliedern hängt. Denn ich möchte zitieren aus dem eben erschienenen Statement der Gremien des 1. FC Magdeburg.
Oh, gerade eben erschienen, okay.
Ja, während des gesamten Prozesses der Analyse und Verarbeitung des Spiels gegen Elversberg gab es einen Austausch zwischen Ottmar Schork und Vertretern aus den Gremien sowohl aus dem Präsidium und dem Aufsichtsrat. Wir nehmen keinen Eingriff in das operative Feld der Geschäftsführung vor. Die Gremien sprechen Ottmar Schork ihr Vertrauen aus,
Das ist
rufen
nicht dein Ernst jetzt.
ausdrücklich zur Geschlossenheit auf
Das ist
und
nicht dein
weisen
Ernst.
entschieden jegliche anderslautende Berichterstattung zurück. Absender, Präsidium und Aufsichtsrat des 1. FC Magdeburg.
Kerstin, ich bin ganz kurz davor, meine Mitgliedschaft zu kündigen. Es ist jetzt, das meine ich ernst. Das ist ja, das meinen die nicht ernst. Das können die nicht ernst meinen.
Das.
Was?
Darf
Also
ich
was?
da mal, Alex,
Ja,
verstehe
bitte,
mich
Thomas, ja.
bitte nicht falsch, aber hast du was anderes erwartet?
Ehrlich gesagt, ja. Ehrlich gesagt,
Hast
ja.
du was
Also,
anderes erwartet?
naja, guck mal, ja, also ehrlich gesagt schon, weil ich halt schon
Okay.
irgendwie zumindest noch gehofft hatte,
Okay, das überrascht mich jetzt tatsächlich. Also ich nicht.
na, dass zumindest irgendwie teamgesunder Menschenverstand noch so Mühe, wenigstens einen kleinen Zeh in der Tür hat bei dem Verein. Was zur Hölle? Alter Verwalter. Oh, ja. Das ist ja nicht zu glauben. Puh, ja, ich muss jetzt wirklich, ich bin jetzt wirklich schockiert, also ohne Ende, tatsächlich. Und werde ein bisschen in mich gehen und hier über Konsequenzen nachdenken, weil ich das nicht mehr mittragen möchte. Das gibt's nicht. Also tut mir leid, aber das gibt's nicht. Er erlebt mich jetzt gerade wirklich live komplett von den Füßen geholt. So. Genau. So, irgendjemand von euch
Also
muss jetzt
grundsätzlich
weitermachen. Ich kann es
erschreckt
gerade nicht.
mich. Also grundsätzlich erschreckt mich das, was Kerstin gerade vorgelesen hat, auch, aber es überrascht mich nicht. Ich weiß nicht, Kerstin, wie es dir dabei geht, aber ich sage dir ganz ehrlich, mich überrascht das in keinster Weise. Also dieses Ganze, was du ja auch gesagt hast mit dem Sportbeirat und das Thema, was Martin Hoffmann und die anderen, die da zu Wort kamen, gesagt haben. Also, es überrascht mich nicht. Gar nicht. Überhaupt nicht. Also. Ich bin genauso erschrocken wie du, Alex, aber überrascht bin ich davon überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie du das
Puh.
siehst, aber das ist wirklich.
Ich sortiere gerade auch noch live meine Gedanken. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das sozusagen diese Wagenburg-Mentalität, die wir ja nun schon ein paar Mal erlebt haben in den vergangenen Jahren. Und wo man in der Tat offensichtlich dem Thema Harmonie und Geschlossenheit nach außen sehr, sehr, sehr viel unterordnet. Und das finde ich schwierig, zumal ich auch jetzt natürlich wieder, da kommt so ein bisschen jetzt mein Schnüffelinstinkt raus, mir denke, von welcher anderslautenden Berichterstattung reden wir denn hier? Worauf reagieren die denn gerade? Habe ich irgendwas verpasst? Also es spornt mich jetzt eher dahingehend an zu gucken, gab es vielleicht doch irgendjemand aus dem Präsidium oder aus dem Aufsichtsrat, der sich vor irgendeiner Kamera oder vor irgendeinem Mikrofon mit einem Halbsatz eventuell abweichend geäußert hat, was auch völlig okay wäre. Das sind ja alles freie Menschen, die das ja alles in ihrem Ehrenamt machen, ne? Und denke mir, wollt ihr wirklich so diese Debatte beenden?
Die
Es
sehen sich nicht
funktioniert
mehr.
aber nicht. So
Die sehen sich nicht mehr.
funktionieren keine, so kann man sowas nicht abmoderieren. Also, wow, Gott,
Fuck.
haben die ein Glück, dass wir am Sonntag ein Auswärtsspiel haben, ey.
Ja. Ich kriege jetzt hier übrigens schon, also auch von Hörerinnen und also von Hörern, dieses Statement übrigens auf WhatsApp, ne? Hier Input für den Podcast. Geil. Alter Schwede, ich bin, also ja, ich weiß nicht, ich bin, das finde ich krass, das finde ich wirklich krass jetzt ist, und da ist jetzt wirklich die Frage, aber das müssen wir uns bis nächste Woche überlegen, das kann ich jetzt so schnell tatsächlich nicht, was folgt daraus jetzt? Weil, also.
Nee, das, da folgt daraus, dass, glaube ich, sollte nächste Woche der Mitgliederstammtisch wirklich stattfinden, ich wirklich erwarte, dass irgendjemand aus dem Präsidium oder aus dem Aufsichtsrat dabei ist. Denn ich glaube nicht, dass wir als ehrenamtliche Vereinsmitglieder die Fragen beantworten können, die dort im Raum sein werden. Ja, liebe
Ja.
Grüße an den besten Arbeitskreis Mitglieder. Und das macht natürlich jetzt ein Besuch bei dieser Vorstellungsrunde der potenziellen Aufsichtsratsmitglieder, die gewählt werden wollen im Dezember, Anfang November ja noch interessanter. Kann man jetzt nur hoffen, dass sich sehr, sehr viele Menschen den 4. November schon im Kalender notiert haben und dann mit diesen Fragen zum Stadion kommen.
Ich weiß nicht so genau, ob das, also na gut, ich bin jetzt sozusagen, also gerade sehr, sehr hart Dystopie, Alex, so. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was das eigentlich noch soll, also warum man da noch hingehen soll, weil die doch, also doch, die merken doch nichts mehr. So, aber gut, anderes Thema. Folgendes Problem, wir haben unseren Gast draußen stehen. Ich bin jetzt irgendwie, ich weiß nicht, nicht so ganz sicher, Thomas, wie machen wir denn weiter jetzt, so,
Passt.
denn theoretisch müssten wir ja in 2 Minuten Matthias reinlassen und
Ja, dann
Carsten
machen wir das
verabschieden.
jetzt.
Haben wir, also ich bin jetzt gerade emotional noch relativ hart angefasst und hätte da schon noch Redebedarf, aber geht jetzt nicht. Vielleicht müssen wir das dann wirklich, vielleicht muss ich das alles irgendwie anders kanalisieren und wir müssen das dann nächste
Wir
Woche nochmal so ein bisschen
können ja nachher
aufbauen.
unter Sonstiges noch weitermachen.
Weiß ich nicht. Wir machen jetzt erstmal einen Darmstadt-Schwerpunkt, würde ich sagen. Das ist gerade ganz schön viel zu verdauen, gerade so ganz schön viel auf einmal, aber ich weiß nicht. Also ich bin krass schockiert. Na gut.
Letzten Endes, um vielleicht damit ein bisschen abzuschließen, letzten Endes ist doch alles nur Fußball.
Naja, letzten.
Oh.
Ja, das stimmt. Wenn es nicht der Herzensverein wäre, der sich gerade komplett auflöst, also Auflösungserscheinungen zeigt und sich irgendwie in Richtung dritte Liga orientieren wird. Aber okay, anderes Thema. Wir machen, ich habe euch jetzt so verstanden, dass wir hier einen Punkt machen an der Stelle. Und dann ja, unsere Gedanken sammeln und dann nächste Woche nochmal wiederkommen und jetzt erstmal Matthias reinholen, richtig? Und Kerstin verabschieden.
So sieht's aus. Ich winke fröhlich in die Runde, wobei die Fröhlichkeit jetzt auch stark erzwungen ist von mir selbst. Und übergebe das Mikrofon an Matthias.
Alles klar, Kerstin, mach es gut. Wir hören uns nächste
Jawohl.
Woche. Jawollo, bis denne.
Bis dann. Ciao.
Und also ich glaube, einen härteren Cut
Ich
hat es jetzt emotional länger nicht mehr gegeben. Wir holen mal Matthias mit rein.
hol mal rein.
Genau. Oh.
Vielleicht bringt uns auch das Video dazu so ein bisschen mehr uns wieder auf das fußballerische Tagesgeschäft zu
Du
konzentrieren.
kannst dir nicht vorstellen, wie wenig Bock ich habe, mich jetzt aufs fußballerische Tagesgeschäft zu konzentrieren. Hallo Matthias, grüß dich. Guck mal, Matthias hat ordnungsgemäß die Kamera wenigstens an, wie er natürlich
Ja,
nicht.
servus, hallo zusammen. Ich
Warte
kann
mal.
sie auch ausmachen.
Ne, warte mal, ich mache die auch
Kannst du
nochmal
gerne
kurz an, dann sehen
ausmachen.
wir uns wenigstens nochmal kurz. Hi.
Servus.
Und ich glaube, Herr Thomas kann die gar nicht anmachen, weil er irgendwo in einer Ferienwohnung sitzt oder so, ich weiß gar nicht genau.
Richtig, ich will hier das WLAN nicht überstrapazieren.
Naja, dann mache ich nämlich jetzt ja auch fairerweise wieder aus. Genau. Aber Matthias, schön dich zu sehen.
Ja,
Long
freut
time
mich
no
hier zu
see,
sein.
also im wahrsten Wortsinne. Du stolperst jetzt live in die Sendung,
Ja,
sozusagen.
Wahnsinn.
Du weißt ja wahrscheinlich von Thomas schon, wir hatten jetzt sozusagen den ersten Teil schon, in dem wir uns über die Dysfunktionalität unseres Vereins ausgetauscht haben,
Ja.
die jetzt gerade noch garniert wurde mit einer ganz, ganz frischen Meldung der Vereinsführung zu einer Sache, und die uns einigermaßen schockiert zurückgelassen hat. Und deine Aufgabe wird es jetzt sein, uns wieder Lust zu machen auf Fußball.
Was war denn die Nachricht, die euch ereilt hat?
Na, die Nachricht, die uns ereilt hat, ist, dass, ich fasse es mal so zusammen, das Präsidium oder die ganze Vereinsführung sich geschlossen hinter unseren Sportdirektor stellt, der aber merkwürdige Dinge treibt aktuell.
Der Herr
Und
Schork.
der Herr Schork, ja, das ist stark, das ist wirklich stark. Aber gut, Matthias, wie geht es dir denn grundsätzlich erstmal?
Ja, soweit, so gut, würde ich sagen. Also, wenn man es auf den Fußball bezieht, dann ist man mit dem Saisonstart der Liga natürlich sehr zufrieden als Fan, aber ansonsten kann ich nicht klagen. Danke. Ich vermute, euch geht's vielleicht im Privaten auch nicht so schlecht, aber fußballtechnisch zähes Geschäft.
Richtig. Also wir sind da emotional, glaube ich, eher so am anderen Ende, und sind auch da weiterhin noch
Zähes Geschäft, schon gesagt.
genau. Genau, sind da halt sozusagen noch am Verarbeiten. Genau, aber Genau, sind jetzt in der Runde zumindest hier, um vielleicht ist das auch gar nicht schlecht, einfach mal über einen anderen Verein zu sprechen, nämlich uns dem SV Darmstadt 98 ein bisschen zu nähern. Matthias, du warst vor einer ganzen Weile das letzte Mal bei uns im Podcast und ich meine, das letzte Mal, als du da warst, warst du auf einer Geburtstagsfeier oder so und musstest danach noch hin oder so? Kann das stimmen?
Um Gottes Willen. Da erwischte mich auf den falschen Fuß. Mag sein.
Könnte sein, heute ist es anders. Aber vielleicht genau. magst du unseren Hörerinnen und Hörern nochmal eine kurze Einordnung geben, wer da jetzt eigentlich gerade reingeschneit ist.
Genau, also ich glaube, ich war schon mehr als einmal hier an Bord, aber schon eine Weile wieder her, wie du gerade andeutest. Matthias Kneifel, mein Name. Mit Thomas zusammen bin ich jetzt auch beim Rasenfunk regelmäßiger zu hören, wenn es um die zweite Liga geht oder die Lage der zweiten Liga. Ansonsten begleite ich die Lilien schon seit einiger Zeit über den Hoch- und Weit-Podcast mit zwei Mitstreitern. Da sind wir jetzt wieder zu den Heimspielen eingestiegen. Das war nach einer kleinen Schwächephase in der letzten Saison, weil uns die erste Liga gar zu mitgenommen hat. Da haben wir es ein bisschen schleifen lassen. Jetzt greifen wir wieder ein bisschen mehr an. Und daneben bin ich auch mit einer Kolumne über die Lilien am Start in einem Darmstädter Stadtmagazin und bin aber auch beim Redaktionsteam des Stadionmagazins am Start und darf da regelmäßig Spieler interviewen, was ja auch nicht ganz uninteressant ist. Und insofern stehen mir die Linie nahe, wie jetzt, glaube ich, bei rumkam.
Genau, und jetzt hast du schon so eine kleine Sache fallen lassen, die ich dich tatsächlich gefragt hätte nochmal, nämlich nach eurer Bundesliga-Saison, beziehungsweise eher so als Einstiegsfrage vielleicht nochmal, ob du uns nicht nochmal mitnehmen magst in die letzten paar Jahre mit den Lilien sozusagen. Also unsere Wege trennten sich ja nach der Saison 22/23. Da waren wir ja so nett, euch sozusagen zum Aufstieg zu verhelfen am 33. Spieltag, wenn ich das hier richtig auf dem Zettel habe.
Ja.
Dass ihr dann in die erste Liga aufgestiegen seid. Dann war das Erstliga-Jahr nicht so pralle. Ich meine, 17 Punkte, ist das richtig? Hattet ihr dann zum Schluss?
Ich glaube, so? Du liegst richtig. Also es waren sehr kümmerliche. Eine sehr kümmerliche Punktausbeute. Insofern magst du mit 17 Punkten schon nicht ganz verkehrt liegen. Ich habe es jetzt tatsächlich aber nicht vor Augen. Aber klar, du hattest auf unsere letzte Begegnung am Bölle hingewiesen oder auf die vorletzte, wenn man so will, weil letzte Saison kreuzten sich die Wege ja erneut. Der Aufstieg, der war da so ein bisschen auf der letzten Rille, weil wir waren zwar lange in der Pole Position, um aufzusteigen, haben aber den Sack nicht wirklich zugemacht, zu Hause gegen St. Pauli verloren, dann in Hannover verloren und gegen euch war es dann bitter notwendig, wirklich den Deckel drauf zu machen. Und auch das war kein Selbstläufer, also da hat Magdeburg Dinge gemacht, also viel Ballbesitz, durchaus Druck ausgeübt und schlussendlich hat uns dann Philipp Tietz in die erste Liga geschossen, aber dort ging dann einiges schief. Also ich hätte gedacht, dass man besser auf eine Erstklassigkeit vorbereitet ist, als es die paar Jahre davor der Fall war, weil da sind wir ja aus der dritten Liga als richtiger Underdog durchmarschiert und haben uns dann auch noch zum Klassenerhalt gespielt oder gefightet und dieses Mal war es sofort ernüchternd und man hat einfach gesehen, wie viel Substanz in der ersten Liga ist und wenn man selber wichtige Spieler verliert, wie Philipp Tietz, der damals nach Augsburg ging, genauso wie Patrick Pfeiffer, der jetzt zwar wieder zurück ist, ihr kennt ihn auch ein bisschen besser inzwischen, aber man hat einfach Spieler verloren, die man so nicht wettmachen konnte, weil ein Philipp Tietz, da konnte ich auch mich im Nachgang mit Thorsten Lieberknecht unterhalten, der hat einfach einen richtigen Mehrwert für das Team, nicht nur auf dem Platz, sondern auch drumherum, also auch in der Kabine. Ich glaube, Lieberknecht sagte sinngemäß, dass Philipp Tietz auch einen dunklen Raum mit Licht erfüllt, nur durch seine Präsenz. Also ich glaube, er hat eine gewisse Leichtigkeit, die dem Team dann zusehends abhanden kam. Dann kamen noch Verletzungen hinzu, egal. Also erste Liga war absolut grässlich und kein Vergnügen. Wie man es anders annehmen kann, hat unser Mitaufsteiger damals Heidenheim gezeigt. Wir waren da aber absolut chancenlos und haben uns dann nach einem richtigen Umbruch in der darauffolgenden Sommerpause erstmal in der zweiten Liga wieder, ja, zurechtfinden müssen. Und das hat mehr oder minder ja die ganze Saison gedauert. Man hat zwar nach der Trennung mit Lieberknecht, die von ihm aus initiiert wurde, gesagt, okay, wir holen Kohfeldt und dann ging es auch plötzlich ergebnistechnisch in die richtige Richtung, konnte sich aber durch den vorhandenen Rückstand dann in der Tabelle nie richtig nach vorne arbeiten. Und in der Rückrunde kam dann eine mächtige Delle, also auch durch Verletzungen wie Kai Kleefisch, wie Isaac Lidberg, Da war dann plötzlich keine Selbstverständlichkeit mehr da und dieser Flow der restlichen Hinrunde, der war dann perdu. Ja, und dann konnte man sich aber doch schadhaft oder schadlos halten und hat den Abstieg nicht wirklich in die Nähe rücken lassen und dann auch erfolgreich abgewendet. Und ja, jetzt musste man im Sommer eigentlich gar nicht mehr viel ändern. Man wollte bewusst keinen weiteren Umbruch. Ich glaube, die Mannschaft hat sich soweit auch inzwischen besser kennengelernt und man hat inzwischen schon auch so eine gewisse Achse, die sich herausbildet, die einfach jedes Team braucht, um eine gewisse Konstanz herbeizuführen. Man steht in der Defensive sicherer, was letzte Saison auch nicht durchweg der Fall war. Insofern versteht man es jetzt einfach besser, die Spiele anzunehmen und mit einer Null im Rücken nach vorne auch effizient abzuschließen. Also sprich, wir stehen sicherer, wir sind im Angriff effizient und das sind schon zwei wesentliche Faktoren, um zunächst mal vorne mitzumischen, sagen wir es mal so.
Ja, oder zumindest halt nicht dauernd zu verlieren. Also das, was du gerade, als
Ja.
du gerade ansprichst, ist genau das, was uns ja fehlt, ne? Also
Genau.
defensive Stabilität im Sinne von, also bei uns jedenfalls im Sinne von individuelle Fehler möglichst mal vermeiden und nach einem Gegentor nicht gleich zusammenfallen und Effektivität vorne auch. Also ich meine, Torschancen spielen wir uns schon, aber machen sie eben nicht rein.
Ja, also ihr erinnert mich schon ein bisschen auch an Phasen, die wir in Darmstadt gut kennen. Und wenn ich vorhin erwähnte, dass ich immer mal mit Spielern reden darf für das Stadionmagazin, dann höre ich da regelmäßig, dass es einfach auf die kleinen Dinge ankommt, die wirklich ein Spiel mitentscheiden. Und zu Erstliga-Zeiten habe ich da eher gedacht, naja, erzählt mir mal was. Das sieht auf dem Rängen halt echt ernüchternd aus. Man ist definitiv chancenlos. Aber hier und da steckt, glaube ich, doch ein Funken Wahrheit drin. Also wir hatten auch in der ersten Liga zwei, drei Spiele, wenn die auf unsere Seite gekippt wären, was einfach unglückliche Schiedsrichterentscheidungen unter anderem waren, wer weiß, dann hätte man schon 4 bis 6 Punkte mehr und dann tut man sich vielleicht auch leichter. Aber was ich damit sagen will, so wie ihr im Moment gut in die Spiele startet, aber einfach kein Tor erzielt und dann ein Gegentor fangt und dann geht's den Bach runter, das sind vielleicht diese kleinen Dinge, ne? Also lasst euch mal mit 1:0 in Führung gehen, wer weiß, dann bringt man es vielleicht über die Zeit und dann entwickelt sich mit der Zeit wiederum eine gewisse Selbstverständlichkeit und Sicherheit und dann kann es auch wieder in eine andere Richtung gehen. Also ich glaube, ihr befindet euch so aus der Ferne betrachtet gerade in so einem gewissen Teufelskreislauf, ja, also es funktioniert nichts, es verfängt nicht und diese kleinen Dinge gehen einfach nicht auf und dann, ja, kommt eins zum anderen.
Ja, genau.
Aber das ist ja jetzt das Problem, wenn wir jetzt zukünftig nicht mehr haben. Der
Aha.
Hauptschuldige an der ganzen Misere ist ja weg. Ja, man hat sich ja wieder sehr einfach gemacht, wie das eben im Profifußball so üblich ist. Der Hauptschuldige ist weg. Wir haben jetzt, der Trainer ist nicht mehr da. Also werden wir jetzt natürlich durch diese Liga durchmarschieren. Also ich erwarte jetzt
Ja.
26 Siege.
Gut zu wissen.
weil ja, wie gesagt, der Hauptschuldige weg ist und alle die nichts dafür konnten, sind ja noch da. Und natürlich wird jetzt alles besser. Nein,
Ja, aber
nein.
glaubst du wirklich, dass dieses, also nach einem Testspiel einen
Natürlich
Trainer
nicht.
zu entlassen, ist jetzt tatsächlich eher ungewöhnlich, aber dieses 0:6 war doch quasi eine konsequente Fortsetzung rein vom Ergebnis dessen, was ich davor irgendwie aufgebaut hatte, oder? Also ich
Ja.
habe weder das Spiel gesehen, aber als ich gesehen habe 0:6, da dachte ich mir schon, oh Gott, da kannst du ja eigentlich wirklich davon ausgehen, dass der Trainer noch angezielter ist als ohnehin schon
Ja.
treue Schwüre hin und
Aber
her, aber es wirkte für mich dann.
nach dem, was wir jetzt wissen, war die Entscheidung ja schon abend vorher klar.
Ja, genau,
Also
das wollte ich gerade. Ja.
das Testspiel ist dabei, kann man komplett außen vor lassen. Die
Okay.
Entscheidung ist laut unserem Herrn Sportchef schon am Mittwochabend gefallen, dass Markus Fiedler nicht mehr weiter Trainer sein wird. Also von daher kannst du das Testspiel eigentlich auch in die Tonne treten.
Ja,
Also kannst du
also.
sowieso, grundsätzlich, also auch so, aber da ist halt auch kein Argument mehr, weil es halt zur Entscheidung keinerlei Beitrag mehr hatte.
Ja, also das erklärt dann unseren anfänglichen Austausch, ne, dass ihr schon meintet, da gab es einfach ja jetzt Infos, die vieles in einem komischen Licht erscheinen lassen. Und wenn ich zunächst den Trainer stütze, dann aber quasi ihn ein paar Tage später schon wieder nicht und dementsprechend seine Demission bekannt gebe hinter den Kulissen, dann ist es natürlich fragwürdig.
Ja, zumal du ihn dann noch auf die Bank setzt und ihn und
Genau.
die Mannschaft sich 0:6 abschießen lässt. Ich meine, was soll da passieren?
Ja,
Das ist
ja.
alles komplett irre.
Und auch
Aber ja,
verlorene Zeit, ne? Also
ja,
ein
total.
Länderspielfenster ist ja in der Regel immer, ja, so eine Phase, wo man einen Trainerwechsel ja anstrebt, wenn wirklich was im Argen ist. Aber jetzt mit so einem Interimscoach ist eigentlich dessen einzige Funktion, irgendwie die Köpfe freizukriegen. Aber er ist ja keine Bezugsperson in der Hinsicht, dass das Team weiß, das ist ein Verfallsdatum drauf, ja, ein sehr kurzes.
Genau, und Thomas, zu dem, was du noch sagtest hier, von wegen, es wird ja jetzt alles besser, das hängt natürlich jetzt sehr stark davon ab, wie sehr die Mannschaft die
Den neuen
Interimstrainer
Trainer
lösen
mag. Ja,
mag.
klar.
Und den neuen Trainer, der dann vielleicht irgendwann kommt, so, weil wir ja jetzt auch gelernt haben, dass die Mannschaft eben, ja, da schon einen neuen Impuls haben wollte. Vielleicht will die Mannschaft nach 2 Spieltagen mit dem neuen Trainer auch wieder einen neuen
Den
Impuls,
nächsten
weil der
Impuls,
vielleicht
ja,
einfach so ein
genau.
bisschen anstrengend ist oder, weiß ich nicht, die Haare eher von links nach rechts kämmt und die Mannschaft will lieber rechts nach links, wer weiß, ja, man weiß es eben nicht. Ist alles ein bisschen schwierig, gerade in Magdeburg. Deswegen lass uns schnell wieder zurückkommen zu Darmstadt, wo es ein bisschen besser aussieht. Matthias, du hattest gerade so ein bisschen die Entwicklung der Mannschaft angesprochen, aus der letzten Saison zu dieser Saison und so weiter. Da passt und sozusagen auch mit dem Blick auf Magdeburg schon eine Frage von dem Zico und von Stefan beantwortet aus dem Discord, nämlich wie man in Darmstadt eigentlich auf die Situation beim FCM guckt. Aber der Marcel möchte an der Stelle wissen, und das interessiert mich auch, wie ist eigentlich bei euch in Darmstadt so die mittelfristige Perspektive? Und das verbinde ich noch mit einer Frage von mir. Sieht sich der geneigte Darmstädter Fußballfan, sieht man sich eher als einen Erstligisten oder eher als einen Zweitligist?
Nein, also als Erstligist überhaupt nicht. Das gibt auch unsere Historie nicht her. Ne? Wir hatten in Summe jetzt, glaube ich, 5 Erstligaspielzeiten über ein paar Jahrzehnte hin gestreckt. Das zeigt auch, dass wir uns nie wirklich festbeißen konnten. Also als Darmstadt-Fan, der auch ganz düstere Viertliga-Zeiten mitgekriegt hat, auch diese sportliche Heimat dürfte euch bekannt sein, eine Viertklassigkeit. Und auch da nach unten gucken musste. Also wir standen an der Schwelle zur 5. Liga und waren auch phasenweise der Insolvenz ausgesetzt, die wir dann abwenden konnten. Aber ab da ging es bergauf. Und natürlich haben wir dann so einen Fehler in der Matrix genutzt und für uns zu einem Aufstieg in die 2. und dann die 1., aber dann einem Festsetzen der 2. Dazu hat es geführt. Und insofern sehe ich uns als Zweitligisten und bin heilfroh, dass wir uns da jetzt über das letzte Jahrzehnt durchaus festgesetzt haben. Also mit anderen Worten, Erstligist überhaupt nicht, Zweitligist, ich glaube, das ist so unsere Kragenweite, auch historisch betrachtet. Ich glaube, wir sind 7. in der 2. Liga, was die ewige Tabelle anbetrifft. Also da, glaube ich, sind wir ganz gut aufgestellt. Vor allem ist es eine Liga, die einen Wettbewerb darstellt, ne? Also es ist nicht so wie in der 1. Liga, dass Bayern jetzt schon nach 6 Spieltagen mehr als das Doppelte der Punkte hat, ist 6 Platzierten. Das sagt ja auch schon einiges. Also
Ja,
du hast da
das.
einfach eine Mehrklassengesellschaft und die Bereiche sind klar abgesteckt. Und in der 2. Liga hast du halt einen Wettbewerb, finde ich. Da mag man im Aufstiegsrennen irgendwann immer vom Schneckenrennen reden, aber das zeigt ja auch, dass keiner unangreifbar ist. Also insofern, 2. Liga fühlen wir uns wohl. Und was die Ziele anbetrifft, ich glaube, es gibt so ein Leitbild der Linien, da steht so sinngemäß drin, man will die Top 20 angreifen, ja, Deutschlands. Das bedeutet, wenn sich die Chance gibt, im Aufstiegskampf einzugreifen, dann wollen wir da sein. Aber dass es automatisch dann in Aufstiegen mündet, ich glaube, so vermessen ist keiner. Aber man will sicherlich sich in der 2. Liga nach oben orientieren, als was wir im Abstiegskampf zu tun haben. Ich glaube, so kann man es verkürzt darstellen.
Ja, das heißt, ihr würdet euch jetzt auch überhaupt nicht dagegen wehren, wenn die Saison jetzt gut läuft und der wieder hochrutscht, dann nochmal ein Jahr erste Liga mitzunehmen. Das wäre schon okay, aber ansonsten, also Top 20 ist ja eigentlich eine gute Marschrichtung auch, ne? Also
Ja,
dann
ich
könnte.
hatte auch zum Saisonauftakt mit dem Paul Fernie reden können, sportlicher Leiter bei den Lilien, seines Zeichens gebürtiger Brite, noch relativ jung, hat aber schon sehr viel im Fußballbusiness erlebt und er sagte bei den Gesprächen mit ihm, als man ihn verpflichtete, war durchaus die Rede davon, dass man sich im sportlichen Erfolgsfall besser präsentieren will, jetzt so paraphrasiert ausgesprochen, als eben in diesem Erstliga-Jahr vor 2 Saisons. Zum Ende hin der Saison kam er, weil Carsten Wählmann glaubte, in Kiel anheuern zu müssen. Und insofern zeigt ja die Aussage auch, dass man sieht, was so eine Erstligaspielzeit anrichten kann, wenn sie in so einen schlechten Performance mündet, weil da war das ganze Umfeld einfach schlecht drauf und natürlich die Stimmung bei Lieberknecht ging auch immer mehr in den Keller, weil das natürlich auch auf sich bezogen hat, denke ich mal, in einer gewissen Hinsicht und kein Plan ging so richtig auf über die Saison hinweg betrachtet und dass dann eben neuer sportlicher Leiter gesucht wird und man Gespräche mit ihm führt und dann auch andeutet, also im sportlichen Erfolgsfall und davon würde ich jetzt einfach mal ausgehen, dass es Richtung 1. Liga gedacht war, will man gewappneter sein als bislang, dann kann man da vielleicht was ja, ableiten, dass man durchaus die Erstklassigkeit im Hinterkopf hat, aber es ist sicherlich kein formuliertes Ziel. Also wenn man jetzt die Saison in der oberen Tabellenhälfte abschlösse, wäre, glaube ich, von den sportlich Verantwortlichen niemand in der Hinsicht enttäuscht, dass es Saisonziele hätte verfehlen lassen. Also ja.
Okay.
Ich
Ja, siehst
glaube,
du,
man kann so sagen, man muss nicht aufsteigen, aber man würde sich jetzt nicht dagegen wehren, aber ich sehe uns auch nicht automatisch als Aufstiegskandidaten.
okay. Ja, siehst du, Thomas, also das, was Matthias jetzt gerade beschreibt, so die Erfahrung in der ersten Liga, das war ja auch meine Befürchtung, zum Ende der letzten Saison, als ja der FCM drohte, in die erste Liga aufzusteigen, dass das dann so ein Jahr wird, wo du halt irgendwie, nein, nur hinterherläufst und irgendwie nicht so richtig Spaß hast und alle sind dann traurig, ne? So.
Andererseits hat Heidenheim auch gezeigt, dass es anders geht. Also wir waren einfach selbst nicht bereit.
Ja,
Und
okay.
hätte man sich einfach im Vorfeld besser aufgestellt, und Heidenheim war, glaube ich, in so einem Once-in-a-Lifetime-Moment. Ja, wir sind am letzten Spieltag von Platz 3 auf 1 gesprungen, quasi in der Nachspielzeit des letzten Spieltages. Und wir sind das gallische Dorf. Und Darmstadt hat sich halt nicht mit diesem gallischen Dorfcharakter so sehr beschrieben, wie es jetzt wahrscheinlich Heidenheim macht. Also die konnten nur gewinnen, und Darmstadt hat es irgendwie nicht verstanden, so ein Underdog-Image aufzubauen.
So.
Ja, aber dazu kommt ja auch, erinnere dich, ich habe dir damals aber auch gesagt, ich habe diese Situation lieber in der ersten Liga, weil ich dann weiß, die Saison später spiele ich definitiv zweite Liga, als dass ich so eine Situation in der zweiten Liga habe. Und
Definitiv.
also ich würde jetzt lieber mit 2 Punkten am Tabellenende der ersten Liga stehen, als mit 3 Punkten am Tabellenende der zweiten Liga, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, okay. Fair, fair,
Also,
fair, fair.
von daher.
Und Thomas, wir sprachen ja auch darüber, beziehungsweise hast du mich ja dann bekehrt, indem du ja mit dem virtuellen großen Portemonnaie gewedelt hast und gesagt hast, ja, aber wenn wir in die erste Liga aufsteigen, dann verdienen wir da so viel Geld, dass wir nach dem
Ja, du
Abstieg
hättest halt.
sozusagen alles, sozusagen goldene Wasserhähne im NLZ aufhängen können und alles
Na
cool
gut,
wird.
das jetzt nicht unbedingt, aber du hättest halt finanziell einfach mal 3 Saisons mit einmal erledigt, ja. Also,
Und
jetzt muss man das.
ist das jetzt so bei euch, Matthias, dass ihr sozusagen jetzt von der Erstligasaison finanziell, also euch da auch gut, ja, guten Polster anspielen konntet? Also wie ist das, also hat sich das gelohnt finanziell für euch?
Ja, Paul Förni meinte in dem Gespräch, dass er, wenn er Gespräche mit anderen Zweitliga-Verantwortlichen führt, schon glaubt zu erkennen, dass anderswo mehr Substanz da wäre als in Darmstadt. Das hat mich dann doch ein bisschen überrascht in der Klarheit, eben mit dem Wissen, dass wir aus der ersten Liga runtergekommen sind. Das heißt, wir haben jetzt erstmal ein bisschen TV-Geld mehr wert als jetzt ein anderer Zweitligist. Aber wir haben quasi jetzt nicht den größten Batzen. Also Darmstadt ist auch nicht ins Risiko gegangen, ne? Die haben jetzt nicht mit dem Geld um sich geworfen und versucht noch irgendwie in der Winterpause viel Neuzugänge zu holen für teures Geld, sondern man ist eher über Laien gegangen. Und wenn man die Aussage von Paul Förni jetzt einfach für bare Münze nimmt, dann sind wir jetzt kein Big Fish in der zweiten Liga, aber ich glaube, da schwingt immer noch diese Erfahrung der beinahe Insolvenz von vor mittlerweile 17 Jahren mit, und auch das Präsidium kennt eine gewisse Konstanz an der Stelle. Die Leute wissen einfach, wir machen hier keine verrückten Dinge mehr. Vielleicht ist es manchmal ein bisschen ambitionslos, könnten jetzt Kritiker sagen, aber mir ist es lieber, das Präsidium und die Verantwortlichen agieren mit Augenmaß, als dass sie jetzt hier irgendeinen Wahnsinn heraufbeschwören. Deshalb, ja, scheinen die Lilien solide zu wirtschaften, gut zu wirtschaften und nicht über ihre Verhältnisse zu leben, aber auch kein, ja, Krösus zu sein in der zweiten Liga.
Okay.
Also um das auch nochmal gerade zu ziehen, mir ging es nicht darum zu sagen, Alex, dass wir, wenn wir jetzt aufsteigen und wieder absteigen, dass wir dann sofort in der zweiten Liga finanziell einfach
Ich
eine
weiß.
große Nummer sind. Mir ging
Ich
es
weiß.
darum zu sagen, dass du das Geld, was du da in diesem einen Jahr nur durch die TV-Gelder machst, dafür brauchen wir 3 Zweitliga-Jahre. Mit Muss, vielleicht sogar 3,5. Und das ist einfach, da hätte man einfach einen Sprung machen können, auch infrastrukturtechnisch, wenn man da gesagt hätte, wir arbeiten da sehr konservativ mit dem Geld und sagen eben auch ganz klar, wir machen, wie es gerade beschrieben wurde, wir machen keine großen Dinge. Wenn es ja wieder runter geht, geht es runter, aber wir nehmen das Geld, was wir da haben, schon auch zu einem nicht geringen Teil und machen da Dinge in der Infrastruktur, die wir sonst nicht machen könnten. Und darum ging es mir. Mir ging es nicht darum zu sagen, wenn wir dann absteigen, sind wir auf einmal finanziell hier der große Macker in der Liga. Darum ging es mir gar nicht.
Ja, ich weiß. Ich wollte dich ein bisschen ärgern und sozusagen hier irgendwie wackelige Brücken bauen, so zu verschiedenen Fragen, die wir hier noch von den Hörerinnen bekommen haben. Insofern alles gut. Und du hast jetzt gerade mir eine schöne Brücke hingelegt, nämlich das Thema Infrastruktur. Matthias, wie ist denn das bei euch in Darmstadt? Also wie ist denn eure Infrastruktur so? Habt ihr ein Trainingszentrum? Habt ihr ein NLZ? Konntet ihr da vielleicht irgendwie auch noch ein bisschen investieren? Also wie sieht es da bei
Ja.
euch gerade aus?
Ja, das ist tatsächlich der Fall. Also wir haben ja das Stadion im Bestand umgebaut. So heißt es so schön. Ich bin auch ganz froh, dass wir am Standort geblieben sind, weil es gab zwischenzeitlich wirklich ernste Diskussionen, dass man den Standort verlässt und auf die grüne Wiese vor der Stadt geht. Das hätte ich sehr bedauert und es wurde auch abgewendet. Deshalb hat man die Kapazität nicht sonderlich erhöhen können, also eigentlich gar nicht. Aber man hat zumindest jetzt ein modernes Schmuckkästchen im britischen Stil, also mit offenen Ecken, vier separate Tribünen und die können sich schon sehen lassen. Und ich bin ab und an auch in der Haupttribüne, wenn es Veranstaltungen gibt, aber nicht jetzt während der Spiele und das lässt sich auch sehen. Also kein Vergleich zu dem zugigen alten Bölle, das auch einen gewissen Charme hatte, aber einfach längst nicht wettbewerbsfähig war. Und nebenan steht dann ein Funktionsgebäude, da ist der gesamte Club untergekommen, wird aber langsam auch schon fast wieder ein bisschen beengt, habe ich mitgekriegt. Aber nichtsdestotrotz, alle Abteilungen sind drin, außer das Nachwuchsleistungszentrum, das ist tatsächlich an einer anderen Stelle in der Stadt untergekommen. Und aber am Böllenfalltor haben wir auch gute Trainingsbedingungen. Auch das hatte Paul Fernie gesagt, dass er eben auch andere Clubs kennt. Er kam zwar aus Wiesbaden, hat aber auch für Red Bull New York als Scout gearbeitet, kennt also auch Clubs und Umfelder, die ein bisschen mehr Geld besitzen und war auch in England bei einigen Teams. Also er sagte schon, dass Darmstadt sich, was die Trainingsbedingungen anbetrifft, durchaus messen kann mit Erstligisten. Das sei jetzt mal so dahingestellt, aber ich glaube, hier findet man durchaus einiges vor, was man davor nicht hatte. Und ja, das Nachwuchsleistungszentrum hatte ich erwähnt, ist am anderen Ende der Stadt und wir haben jetzt noch so ein U23-Team wieder eingeführt. Das
Ah
nennt
ja.
sich Top-Talente-Team, also spielt in der Oberliga Hessen. Hatte in seiner ersten Saison, die in der letzten Saison war, sich nach anfänglichem Akklimatisieren gleich ganz gut eingegroovt, hat so zur erweiterten Spitze gehört und ist in dem Status weiterhin. Und da setzt man wirklich auf die Jungs, die entweder noch U19 spielen, die dann auch da in den Erwachsenenfußball reinschnuppern oder die eben rausgekommen sind und vielleicht noch keinen anderen Verein hatten und hier noch ein bisschen Gerüst darstellen. Aber sogar U17, U19 hieß es. Da sollen sich Talente wirklich auch im Erwachsenenfußball zeigen können. War
Cool.
Lieberknecht ein großes Anliegen, das realisiert zu wissen. Jetzt ist er zwar nicht mehr da, aber vielleicht ist es so ein bisschen ein Erbe von ihm, dass er da durchaus seinen Sinn sah und die Verantwortlichen dann offenbar auch. Und deshalb ist der Sprung zwar immer noch gewaltig von der fünften zur zweiten Liga, aber es trägt dazu bei, dass die Top-Talente jetzt schon mal im Jugendalter wissen, worauf es ankommt, wenn sie gestandenen Spielern gegenüberstehen und wenn sie sich dann hervortun, dann sind durchaus als Next Step Laien im Gespräch. Da gibt es immer wieder Spieler, die anderswo in der dritten, vierten Liga ihre Sporen sich verdienen, primär in der vierten Liga. Und es zeigt auch so jemand wie Clemens Riedel, weil er letztes Jahr unser Kapitän mit 21 kam aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum und hat jetzt die letzten drei Spiele in La Liga für Espanyol durchgespielt. Also das hätte ich so auch nicht erwartet, aber zeigt auch, dass es schön ist, wenn ein eigener Spieler aus dem Nachwuchs zum einen sich im eigenen Verein durchsetzt, dann sogar eine Saison lang als Kapitän das Team anführt und jetzt in La Liga spielt. Also Chapeau.
Ja, das ist total stark, das stimmt. Und dann verstehe ich dich jetzt so, dass sozusagen diese Top-Talente-Idee dann auch gelebt wird, ne? Ich frage das deshalb, weil wir ja auch eine U23 haben, die immer mal kontrovers diskutiert wird. Und jetzt haben wir natürlich auch irgendwie, es ist kein Witz, ein 34-Mann-Kader in der ersten, also unfassbar viele Menschen, sodass natürlich da auch recht regelmäßig, nicht immer, muss man auch sagen, aber doch sehr, sehr, sehr regelmäßig, ja, ich werde noch mal ein Spiel, da waren irgendwie sieben Akteure aus dem Zweitliga, also auch aus dem Zweitligakader, der jetzt nicht nur Anschlusskader ist, sondern wirklich aus dem Zweitligakader dann auf dem Platz. Das ist also ein bisschen, also bei uns ein bisschen schwierig, aber ich verstehe dich so, dass ihr in Darmstadt das schon lebt, dass eben wirklich der Fokus auf die jungen Spieler ist, also dass das wirklich so eine Scharniermannschaft wird, und da jetzt nicht ständig verstärkt wird mit der ersten, ne?
Nein, genau. Ja,
Ja.
das siehst du richtig.
Ja, das ist natürlich, also siehst du, Thomas, so kann es auch laufen, ne? Mit einer zweiten
Nee, das
Mannschaft.
ist ja auch Sinn und Zweck. Also das ist auch Sinn und Zweck einer U23. Denen würde es ja auch mitgehen.
Ja,
Aber bei
genau.
uns brauchst du die U23 ja gerade, um Spielern aus der ersten Spielpraxis zu verschaffen, damit die irgendwie bespaßt sind. Und das kann es ja nicht sein. Also, aber da würde mich mal anschließend meine Frage interessieren. Ich bin ja aufgrund sehr, sehr großer Sympathien, die ich auch zu Werder Bremen habe, oder für Werder Bremen habe, ist mir der Name Florian Kofeld natürlich auch ein bisschen geläufiger. Und da würde mich mal interessieren, A, ist Kofeld in Darmstadt auch ein Trainer, der das auch weiter antreibt und weiter forciert, weil er ja in Bremen auch Jugendtrainer war, kam dann auch in die erste Mannschaft, hat er dann auch den einen oder anderen hochgezogen. Und das Zweite, was ich gerne wissen wollte über Kofeld, ist, ich finde, diese Saison ist das ja schon sehr pragmatisch. Also Kofeld kannte ich aus Bremen als Trainer, der immer eine klare Idee hatte, Ballbesitz und dann versuchen, den Gegner über aktives Spiel selber zu bespielen. Ich finde, das, was er da in Darmstadt mit euch spielt, ist wesentlich pragmatischer und ja, funktioniert halt auch gut. Und da würde mich interessieren, wie kommt das? War das von Anfang an in Darmstadt so? Ich muss sagen, ich habe Darmstadt erst seit dieser Saison so ein bisschen auf dem Schirm. Ja, und wie gesagt, ist er da auch für diese Durchlässigkeit von unten nach oben, ist er da auch ein Faktor dabei?
Ja, die Durchlässigkeit von unten nach oben, die muss sich noch beweisen. Also da ist er mir bis jetzt nicht in Erscheinung getreten. Es gibt zwar Jungs, die U19 sind und immer wieder mittrainieren. Das ist aber auch anderswo so. Also nichts Außergewöhnliches. Es ist aber nicht so, dass er die jetzt per se ins Rennen wirft. Also wir haben da jetzt einen Otman El Idrissi, der spielt jetzt in Aschaffenburg, ist ausgeliehen dahin, sprich vierte Liga. Den hätte ich mir durchaus letzte Saison schon vorstellen können, dass er seine Momente kriegt in Spielen. Hat er nicht. Jetzt ist er verliehen. Also das vielleicht als ein Exempel, wie es dann doch noch nicht so greift, diese Anbindung an den Profikader. In Summe, wenn du den Spielstil ansprichst, ist es so, dass ich glaube, dass seine Erfahrungen auf den vorangegangenen Stationen ihn auch ein bisschen haben schärfen lassen, was vielleicht möglich ist und was nicht möglich ist. Also wir erinnern uns, du hast die Bremer Phase angesprochen, da war er so der Shootingstar und dann aber im Endeffekt mitverantwortlich für den Abstieg. Dann ging er nach Wolfsburg, wurde dort eben entlassen nach einer Dreiviertelsaison. Die Saison war abgeschlossen und er hatte auch, glaube ich, ein undankbares Erbe dort angetreten und hat die Mannschaft soweit stabilisiert, aber eben auch nicht wirklich weiterentwickelt. Dann trennte man sich, dann ging er nach Belgien zu Eupen, ist da dann aber auch vor Saisonende wieder gegangen oder die Wege haben sich getrennt. Und ich glaube, dass ihn diese Erfahrungen schon auch haben spüren lassen, dass nichts selbstverständlich ist, also dass er auch an sich arbeiten muss. Und ich glaube, er hat sich auch ganz bewusst in Darmstadt ins Spiel gebracht oder wurde auch eingeladen und hat sich dann präsentiert, weil er, glaube ich, hier so ein bisschen Bremen Light Vibes wahrnehmen kann. Also hier ist ein ruhiges Umfeld, hier wird, wenn nicht der Himmel zusammenstürzt, niemand so schnell unruhig. In den sozialen Medien der eine oder andere schon, aber das Umfeld ist jetzt nicht bekannt und da nehme ich auch die sportlich Verantwortlichen mit ins Boot, dass man hier Harakiri-Aktionen fährt oder irgendwas aus der Lameng heraus entscheidet, sondern bevor man einen Trainer feuert, muss hier schon sehr viel passieren inzwischen. Also ich glaube, der letzte, der gegangen wurde, war tatsächlich Dirk Schuster 2018 oder 19 und seitdem hat man die Trainer immer zum Saisonende entlassen, außer eben jetzt Lieberknecht, der aber von sich aus dann auch sagte, die Wege trennen sich. Und er findet hier also ein Umfeld, in dem er in Ruhe arbeiten kann, in dem er nicht sofort angezählt wird, in dem er auch, glaube ich, sich sehr wohl fühlt. Hat er jetzt zum Jahrestag seiner Ankunft nochmal bestätigt im Rahmen einer PK. Und er hatte auch im letzten Jahr, als er kam und als die Ergebnisse sofort stimmten, sofort auf die Bremse getreten. Also ich glaube, ihm war das nicht ganz geheuer, dass es schon die Kofeld-Tabelle gab, in der er permanent die Liga angeführt hat. Und da hat er auch gesagt, das ist mir alles zu viel schwarz-weiß. Also es sind die Grautöne, die auch jetzt, wo es so gut läuft, betrachtet werden müssen. Also er hat da sofort versucht, gegenzusteuern. Und als es dann nicht so gut lief, kam ja von außen dann auch wieder die Stimmen, naja, kann's doch nicht und so. Aber er wurde hier halt nicht in Frage gestellt. Ich glaube, das weiß er, was er hier hat. Und er weiß, dass er ein Team auch nicht überfordern darf, glaube ich. Vielleicht ist es auch so ein Learning aus seinen vergangenen Stationen. Und dass er jetzt hier vielleicht doch eher einen pragmatischeren Ansatz fährt, aber dennoch eine klare Linie fährt, dass er
Idee hat, ja.
lieber in der Offensive seine Lösungen suchen will, gleichwohl auf einer stabilen Defensive agierend. Also Paul Fernley in dem Gespräch hat es so geäußert, Darmstadt will der Umschaltking in beide Richtungen sein. Also sofort den Ball zurückerobern, wenn er verloren geht. Das heißt auch nach hinten arbeiten. Aber sobald man mal vielleicht im eigenen Drittel, im letzten Drittel den Ball hat, schnell nach vorne. Also das sieht man jetzt nicht durchweg. Ja, das ist schon klar. Aber zumindest, wenn es die Möglichkeiten hergeben, dann soll das der Fall sein. Und Fraser Hornby, mit dem hatte ich Anfang des Jahres ein Interview und der meinte, er würde gerne so auch die Zehnerposition ausfüllen, also die hängende Spitze minimal oder sogar als vorderster Mittelfeldstürmer agieren. Und Kofeld sage ihm immer, gegen welche Gegner er das machen darf und gegen welche nicht. Also das zeigt wieder, Kofeld hat immer den Matchplan des Gegners mit im Kopf oder meint ihn sich zumindest herzuleiten und richtet dann dementsprechend auch seine Mannschaft aus. Das ist jetzt keine Rocket Science, aber vielleicht zahlt es auf das ein, was du als ein bisschen pragmatischeren Weg gerade beschrieben hast.
Ja, weil das ist ja auch, genau, das ist ja auch eine Entwicklung, die er dann genommen hat. Also ich kann mich, das war zu Bremer Zeiten, war das ja so, gerade auch in der Abstiegssaison, sollte ja auf Teufel komm raus das eigene System durchgeprügelt werden, und es ging ja dann ganz furios nach hinten los. Da
Ja.
noch eine Anschlussfrage an Sportliche. Wie habt ihr es geschafft, Isak Lippmann zu halten? Also, der hat ja in der
Gute
letzten Saison
Frage.
schon angedeutet, der ist eigentlich für diese Liga wahrscheinlich zu gut. Ihr habt es geschafft, dass der bei euch geblieben ist.
Ja, also mit ihm hatte ich auch sprechen können. Das war so ziemlich genau vor einem Jahr, bevor er dann tatsächlich auch zur schwedischen Nationalmannschaft eingeladen wurde. Also damals schon, hatte dann ein paar Minuten noch gekriegt in einem Spiel und jetzt wurde er wieder nachnominiert, war schlussendlich aber nicht in den beiden Spieltagskadern. Und damals sagte er auch, dass er nach Darmstadt gekommen ist, schon mit dem Ziel, auch wieder erste Liga zu spielen. Also er kam aus den Niederlanden, hat aber einen ganz verrückten Karriereweg, war als Teenager schon in seinem Heimatverein Hammarby in der ersten Liga aufgelaufen. Dann mit 18 hat ihn so ein bisschen der Hafer gestochen, weil der neue Trainer ihn nicht so sehr auf ihn gesetzt hat. Dann ist er sofort gewechselt und hatte dann schwierige Jahre, phasenweise dritte Liga nur noch gespielt in Schweden und wurde dann von Deventer geholt, Go Ahead Eagles, und hat gemeint, in seinen ersten Spielen hat er phasenweise so viel laufen müssen, dass er, als er den Ball bekommen hat, doppelt gesehen hat. Also das zeigt, wie er sich anpassen musste an höheres Level, weil er war quasi immer ambitioniert. Er hat auch einen Vater, der war Ringer bei den Olympischen Spielen. Also er weiß quasi aus dem eigenen Elternhaus, was es heißt, Leistungssport zu betreiben. Und er war dann einfach bei einem Aufsteiger in der ersten niederländischen Liga gelandet, der, als er unterschrieben hat, noch Zweitligist war. Also er war dann plötzlich Erstligaspieler in einem anderen Land und war da aber so erstmal überfordert, dass er erstmal Schritt halten musste. Und er hat sich aber durchgebissen, ging dann nach Utrecht und dann eben nach Darmstadt. Das heißt, er war schon ein paar Erstligajahre in Niederlanden gewohnt, hat jetzt mal dran schnuppern dürfen, was es heißt, bei der schwedischen Nationalmannschaft dabei zu sein. Und damals sagte er auch schon, er will eigentlich wieder erste Liga spielen. Ich glaube, er hat die Bundesliga primär im Blick, sich in Darmstadt für einen Bundesligisten interessant zu machen. Es gab im Sommer mal eine Anfrage eines ägyptischen Champions League-Teilnehmers, die aber von Lilien nicht quasi für gut geheißen wurde. Und Liedberg hat sich jetzt im Umfeld der Nationalmannschaft dazu geäußert gegenüber schwedischen Medien, dass es eben dieses Angebot gab, aber dass Darmstadt an der Stelle nicht ans Telefon gegangen sei. Zitat. Aber er sagte auch, da war so viel Geld im Spiel, da bleibt einem schon fast die Spucke weg. Und das hat er also nicht wahrgenommen. Ich glaube auch nicht, dass das wirklich ernsthaft ins Kalkül gezogen wurde. Vielleicht kam Darmstadt auch zu Pass, dass er jetzt im September zum zweiten Mal Vater wurde. Also
Okay.
ich kann mir vorstellen, im Wissen, dass sich im eigenen Haushalt nochmal wirklich was ändert, will man vielleicht nicht auf den letzten Drücker nach Ägypten wechseln oder in ein anderes Land, weil da gibt es vielleicht erstmal zu Hause alle Sinne beisammen zu haben. Wer weiß, wie es im Winter aussieht. Also,
Das
um
wäre
deine
jetzt meine
Frage
Frage
abschließend zu
gewesen. Genau,
beantworten,
ja.
ich glaube, er strebt schon nach Höherem und im Winter würde ich nicht ausschließen, dass sich ein Fenster auftut und er durchgeht oder eine Tür tut sich auf und er geht durch und das ist dann, keine Ahnung, vielleicht irgendein Erstligist oder ein englischer Zweitligist und dann kann ich mir schon vorstellen, dass der Weg beschritten wird. Aber wie gesagt, mein Sweet Spot wäre, er ist Vater geworden zum zweiten Mal in einer Phase, wo, glaube ich, er seine Frau nicht in die Bredouille bringen wollte, sondern wollte da sein, wenn es soweit ist.
Das wäre jetzt tatsächlich auch noch eine Frage gewesen, die ich noch anschließend stellen wollte. Es gab ja letztes Jahr in Karlsruhe eine ähnliche Situation mit Zitidate, der in der Hinrunde auch überragend getroffen hatte. Dann hat der KSC ihn dann im Winter abgegeben und dann sind die ja vorne da ganz schön eingebrochen. Ist da so ein bisschen die Sorge bei euch da, dass der im Winter geht? Oder ist man tatsächlich auch in Darmstadt in der Lage zu sagen, im Winter, nee, pass auf, du bleibst bis zum, weil jetzt lass uns mal, wenn es so weitergeht bei euch, werdet ihr wahrscheinlich zum Ende der Hinrunde unter den Top 5 stehen. Und ist man, ich sag mal in Anführungsstrichen, gezwungen, Lübberg abzugeben, oder kann man, oder ist man auch in der Situation, in der Position, dass man sagt, nee, du bleibst und schießt uns möglicherweise in die Bundesliga?
Ich glaube, das kommt aufs Angebot an. Also
Okay.
wenn wirklich, also Paul Fernie und auch der entscheidende Präsident Rüdiger Fritsch, die sagten beide, man müsse schon auch im Blick behalten, dass Darmstadt Einnahmen generiert. Und über Transfers ist das natürlich immer eine Option. Das war lange Zeit nie so wirklich eine Stärke der Lilien, Spieler für Geld wieder zu verkaufen, geschweige denn für viel Geld. Und insofern glaube ich, wenn das Angebot eine gewisse Schmerzgrenze übersteigt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass Darmstadt da drauf eingeht. Hängt natürlich doch ein bisschen mit davon ab, wie steht man denn zur Winterpause da? Also wenn man jetzt auf 1 oder 2 steht, dann müsste man sich, glaube ich, wirklich umgucken, was sind Optionen, wenn er geht. Die hat man immer im Blick, sagte Fernie damals auch, aber er sagte auch, eine Option kann am nächsten Tag schon nicht mehr da sein, weil Option A ist plötzlich anderweitig untergekommen, Option B ist verletzt oder sonst was. Und deshalb bleibt es abzuwarten. Ich glaube, es kommt schlussendlich auf den Preis an und vielleicht auf die Ausgangssituation.
Okay.
Und im Sommer war also ich war mir ziemlich sicher, dass er gehen wird, weil es einfach für mich klar war, er strebt nach Höherem und hat auf sich aufmerksam gemacht und unterstreicht es jetzt nochmal. Insofern, ja, nur bei euch fehlt so im Moment der Goalgetter. Ihr habt Cars ziehen lassen, vielleicht auch müssen oder wollen, wie auch immer. Und das kann sich jetzt vielleicht ein bisschen rächen. Und wir haben zwar Stürme im Kader, aber ich glaube, sie würden ihn im Moment nicht in der Form quasi ersetzen. Da müsste man sich vielleicht doch nochmal anderswo umgucken. Und ja, dann müsste das Gesamtpaket stimmen.
Also 8 Tore in 8 Spielen musst du auch erstmal auffangen dann, ja, wenn der geht. Also wenn die Quote so weitergeht, sagen wir vielleicht dann 13 Tore in 17 Spielen, das ist ja,
Ja,
das, ja, Wahnsinn. Also.
die Krux ist ja, dass er sogar in einigen Spielen gar nicht so präsent ist. Aber das spricht natürlich dann fast noch mehr für ihn. Also ich kann mich erinnern, gegen Kaiserslautern war er bis zu seinem Tor nicht wirklich zu sehen, gegen Braunschweig dasselbe. Und ich glaube, im Kicker war zuletzt auch ein Beitrag, da wurden die Expected Goals Werte gegenüber den tatsächlichen Trefferausbeuten verglichen. Und ich glaube, er hatte einen Wert von 4,4 und hat halt 8 getroffen. Also
Spricht
ist
für
schon
seine
sehr effizient.
Abschlussqualität. Spricht aber auch für seine Qualität. Also,
Genau.
ich sag dir ganz ehrlich, ich habe lieber Stürmer, die siehst du 88 Minuten gar nicht, machen dann aber das Tor. Bei uns reden wir ja bei Stürmern schon davon, wir müssen ja positiv erwähnen, dass sie tolle Laufwege haben. Das ist ja bei uns schon ein Qualitätsmerkmal eines Stürmers. Von Toren will ich da noch gar nicht sprechen. Also, ich habe lieber einen Stürmer, der keine tollen Laufwege hat, der aber in der Situation, wo er an dem Punkt sein muss, wo er sein muss, um das Tor zu machen, eben auch da ist. Und das ist Lübberg bei euch eben, auf eine sehr beeindruckende Art und Weise.
Also Lidberg ist tendenziell ein Stürmer, der gerne den Ball hat und ihm nachjagen darf. Aber dennoch, er nimmt Zweikämpfe an. Also vielleicht kommt ihm da auch das Ringergehen seines Vaters zu Pass. Also er sagt ja auch, dass er als Jugendlicher von ihm trainiert wurde im Ringen. Ich glaube, er kann seinen Körper sehr gut einsetzen und den Ball abschirmen. Und er macht auch Meter. Also er ist jetzt kein Stürmer. Ich glaube, das kann man sich heutzutage auch gar nicht mehr leisten, der nur irgendwie lauert und am besten im 16er abgestellt wird. Er macht schon auch für das Pressingverhalten vieles im Kontext mit oder in Zusammenarbeit mit Fraser Hornby, den ich auch sehr wichtig erachte für die Lilien. Und insofern, was für ihn halt absolut spricht, was wir gerade einfach rauf und runter beten, ist diese Effizienz im Abschluss. Und die war in der Rückrunde gar nicht mehr so sehr ausgeprägt, aber er hat sie wiedergefunden und das macht natürlich viel aus.
Alles eins habe ich noch, dann darfst du gerne wieder,
Ja, alles gut. Alles
weil
gut.
wir
Ich
uns
habe.
aber dabei sind. Du hast ja den Namen Patrick Pfeiffer schon gesagt. Auch da muss ich sagen, bei den Spielen, die ich von Darmstadt gesehen habe, das waren jetzt, ich glaube, 3,5, die ich von Darmstadt sehen konnte diese Saison, ist mir vorhin aufgefallen, ich meine, wenn ich an den Patrick Pfeiffer von der letzten Saison denke, der die Rückrunde bei uns gespielt hat, fand ich es immer schade, dass er nicht zum Einsatz kam, beziehungsweise wenn er zum Einsatz kam, dass immer alles ein bisschen unglücklich wirkte. weil ich eben auch der Meinung bin, ich habe den ja noch in Erinnerung aus dem Aufstiegsjahr bei euch, wo der ja wirklich überragend war. Also, und dachte mir schon so, na, wenn der so in diesem gewohnten Umfeld wieder drin ist, und es scheint sich ja zu bestätigen. Also, was man so von Patrick Pfeiffer sieht, das ist ja wirklich richtig, richtig gut. Was für eine Rolle spielt seine Rückkehr? Und dann noch ganz kurz vielleicht noch, wenn mich das auch interessieren würde, wie seht ihr eigentlich Marcel Kuhn? Weil ich bin der Meinung, das ist wahrscheinlich der beste Torwart der zweiten Liga.
Dann fangen wir vielleicht erst mit Patrick Pfeiffer an. Also sein Weggang nach Augsburg damals wurde schon sehr bedauert, weil er eine Säule des Aufstiegsteams war. Und er ist jetzt zurückgekommen, ist sofort wieder eine Säule. Also er hat quasi Clemens Riedel ersetzt, der ja noch die ersten Spieltage da war, dann auf Rechtsverteidiger aushelfen musste. Es war klar, dass Riedel mit einem Restlauf oder einem Jahr Restlaufzeit gehen würde. Und insofern war Pfeiffer für ihn dann der Ersatz und erfüllt die Position so aus, wie er sie davor ausgefüllt hat. Also was an ihm wirklich herausragend ist, aber das scheint er bei euch auch nicht wirklich gezeigt zu haben, sind seine Flugbälle. Also diese diagonalen Pässe aus der Defensive auf den anderen Flügel in die Angriffszone, die sind wirklich eine Augenweide. Und ich glaube, er hat jetzt wirklich hier wieder so verstanden, Augsburg ging nicht gut, Laie nach Bern war enttäuschend, Laie zu euch war enttäuschend. Jetzt kriegt ihr ja nochmal die Chance, die sollte er aber auch auf Gedeih und Verderb nutzen. Und genau so nimmt er jetzt die ganze Geschichte an. Ich hätte nicht geglaubt, dass es so gut funktioniert. Am ersten Spieltag war in einer Situation so ein bisschen Bruder Leichtfuß, was er auch immer wieder drin hat. Hat seitdem aber gut abgestellt. Also in Summe hat er ein gutes Gesamtpaket. Also er hat diese genannten Flugbälle, er ist kopfballstark, auch in der Offensive. Er ist schnell, was man auch für so einen Verteidiger seiner Größe jetzt nicht per se annehmen würde. Aber das Paket, was wir damals verabschiedet haben, das haben wir jetzt tatsächlich wieder zurückgekriegt. Und das war für mich nicht ausgemacht, dass das funktioniert. Aber umso schöner, dass es funktioniert. Und dann hattest du noch Marcel Schuhn angesprochen. Der ist tatsächlich gerade, ja, schwer zu bezwingen. Also wird jetzt nicht unter Dauerfeuer genommen, vielleicht in Kiel am letzten Spieltag, ja, aber zuvor hatte er auch Phasen, in denen er einfach gar nicht gefordert war, aber wenn, dann war er da. Und das ist natürlich Gold wert und er ist schon auch ein Mentalitätsspieler, ne? Also man muss ihn nur am Bildschirm mal beobachten, da springt schon aus dem Bildschirm raus, er tigert so ein bisschen durch den Strafraum und pusht sich und seine Vorderleute und fühlt sich in Darmstadt auch pudelwohl. Also er ist jetzt Kapitän, was er zuvor nicht war, hat nochmal dadurch die Unterstützung von Kofeld gekriegt. Ich glaube, die zwei matchen auch sehr gut, weil Kofeld war ja auch mal ehemaliger Keeper und was mir sofort nach Kofelds Intronisierung aufgefallen ist, wie positiv sich Schuhen immer wieder vor der Kamera über Kofeld geäußert hat. Also da, wenn du einen Schuhen für dich gewinnst, dann hast du auch schon mal, glaube ich, viel richtig gemacht als Trainer und überzeugst. Und Schuhn ist jetzt in einer guten, guten Form. Ich sehe ihn ab und zu immer ein bisschen kritischer, aber in der Saison ist er für mich auch eine absolute Bank in der Defensive.
Absolut, ja. Okay,
Weil manchmal
danke.
wirkt es ein bisschen aktionistisch, finde ich. Ein paar Situationen, also er fängt einen Ball ab und rennt dann an den 16er, nur um nicht den Stürmer zu schicken, der schon losrennt, sondern irgendwie den richtigen Moment zu verpassen. Und solche Aktionen, die für mich so ein bisschen aktionistisch wirken, die hat er jetzt in der Saison Gott sei Dank abgestellt. Und ja, zeigt auch, dass er lernwillig ist und lernbereit ist. Und er weiß einfach um seine Rolle im Team, ist schon jahrelang hier, fühlt sich wohl, wie er mir auch gegenüber gesagt hat. Und hatte auch eine Phase in der Bundesliga, da ging es ihm sehr, sehr schlecht, auch mental schlecht, hat er auch offen ausgesprochen, weil er sagte, er hat zum Erstligaaufstieg beigetragen. Also er war einer derjenigen, die verdientermaßen Erstligist waren, aber er hat da sich irgendwie verloren gefühlt. Also ich glaube, er hatte erwähnt, er schwamm einfach so mit, aber war nicht imstande, dem Spiel was zu geben oder der Mannschaft einen Halt zu geben und war dann wirklich sehr mental angegriffen und konnte sich dann erst im Laufe der Rückrunde wieder fangen. Und ich glaube, wenn man mal durch so ein Tal gegangen ist und dann einfach weiß, worauf es ankommt und auch die Mannschaft vor sich weiß, aber irgendwie dann auch hinter sich, das trägt dazu bei, dass er jetzt die Form abrufen kann und er ist halt schon auch ganz klar im Kopf. Das muss man auch sagen, wenn man sich mit ihm unterhält. Das ist einer, der ist interessiert, der ist aber auch klein seiner Ansage. Also kann schon helfen, einer Mannschaft so einen hinter sich zu wissen.
Naja, und
Das ist nicht.
Vor allem auch offensichtlich ein sehr reflektierter Typ, und ich finde es überragend, dass er dann über diese auch mental schwierige Zeit auch spricht. So, ich finde das wichtig, auch gerade in der heutigen Zeit, so, dass dann eben, also ich meine, da gibt es ja auch einen gewissen Vorbildcharakter und so weiter, das finde ich ganz stark. Also ich
Und
sehe es
man traut
gerne.
sie ihm vielleicht gar nicht so zu, weil er wirkt ja schon sehr männlich, sag ich jetzt mal, wenn man
Ja.
ihn ab und zu in Aktionen sieht und denkt sich auch, boah, das ist jetzt vielleicht ein bisschen drüber, keep calm oder so, aber nee, hat mich damals auch überrascht, aber fand ich dann auch à la Bonheur, dass er sich da nicht zu schade war, auch das anzusprechen. Und zwar von sich aus, nicht weil ich da irgendwie was Leuten hatte hören und ihn drauf angesprochen habe, sondern das kam aus ihm heraus. Und
Cool,
ja, fand ich auch
ja.
gut.
Stark. Ne? Wo wir gerade bei Spielern sind, habe ich jetzt dann auch noch zwei Fragen. Wollte aber noch einen kleinen freundschaftlichen Tipp zum Thema Liedberg nach Darmstadt geben. Also falls ihr in der Winterpause wissen wollt, wie das um den Wechsel bestellt ist, müsst ihr einfach nur sozusagen um das Bürofenster eures Sportdirektors
Ja.
rumlungern. Vielleicht ist ja da noch ein Laptop offen mit einem Angebot. Ich habe gehört, dass unantastbare Sportdirektoren bei etablierten Zweitligisten sowas machen.
Da müsste
Aber
man bei uns eine Leiter ans
ach so.
Funktionsgebäude stellen.
Okay, ihr habt da
Und das
clever eingerichtet. Ah,
ist auch
okay.
nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Also insofern, ja, da habt ihr Schlagzeilen gemacht damals, aber das, wenn es jetzt nicht irgendwie ganz fahrlässig ist und nicht sich im Büro abspielt, dann sollte das in Darmstadt nicht möglich sein.
Schwierig, schwierig. Na gut, okay. Ich würde gerne nochmal, weil ich mich da auch erinnere, dass wir da auch ein bisschen mehr Kontakt zu hatten. Mich würde noch interessieren, wie du im Nachhinein so die Zeit von Andreas Müller bei euch einschätzt. Der ist ja dann sozusagen mit euch in die erste, also von uns zu euch gewechselt in die erste Liga. Und ich erinnere mich, dass wir dann da auch noch Sprachnachrichten ausgetauscht hatten und so weiter. Und dann kam er, ich erinnere mich, oder habe das ein bisschen versucht mitzuverfolgen, aber so richtig zum Zuge kam er ja irgendwie nicht so wirklich so. Aber ja, vielleicht erzählst du nochmal, wie du seine Zeit bei euch so in Erinnerung hast.
Genau, also er ist nach Darmstadt gekommen, als wir aufgestiegen sind, kam quasi in die Erstligamannschaft, in der es einfach nicht wirklich lief. Also es haben sich nicht so richtige Säulen herausgebildet. Man war eher überfordert als ak aktiv agierend, sagen wir es mal so. Und da war es, glaube ich, auch nicht zu erwarten, dass er per se eine Rolle einnimmt, die ihn das Prädikat Stammspieler aufdrückt. Ich glaube, er kam ja auch von euch mit einer gewissen Verletzungshistorie, meine ich mich zu erinnern, und hat dann letztes Jahr, also sprich in der zweiten Liga, aber durchaus viele Einsatzzeiten gehabt, also durfte durchaus als Startelfspieler betrachtet werden, was auch mit Verletzungen anderer Spieler zu tun hatte, aber hat sich dann da doch als gewisser Ankerspieler präsentiert, und dass Karlsruhe auf ihn aufmerksam wird, hat vielleicht auch mit seiner Herkunft zu tun. Also
Ja,
er stammt hier aus der Ecke,
ganz sicher.
und ich glaube, er hatte in Hoffenheim gespielt, dann in Waldorf, was so zwischen Darmstadt und Karlsruhe liegt, dann über euch zu uns und jetzt eben nach Karlsruhe. Und ich habe ihn so, also ich habe ihn nie gesprochen, aber er machte auf mich den Eindruck, als ob er jetzt ein Spieler ist, der nicht die größten Emotionen in einen Verein packt.
Das ist
Also,
so.
ne? Also er wirkt so eher, ich habe einen Karriereplan und den verfolge ich jetzt ziemlich stoisch. Das muss ja gar nicht verwerflich sein, aber ich glaube, andere Spieler vermittelten mir zumindest den Eindruck, als ob sie sich hier ausgesprochen wohlfühlen, und Andi Müller vielleicht auch, aber er war eher so ein bisschen der Stoiker. Deshalb, dass er jetzt im Sommer gegangen ist, hat mich schlussendlich nicht überrascht, auch wenn es nicht großartig in der Verlosung war, jetzt erstmal unter den Fans. Aber ja, ich glaube, er hat ein attraktives Angebot erhalten, wenn man Paul Fernie glauben darf. Und dann ist er dem gefolgt, und ich glaube, er hat jetzt nicht lange überlegen müssen, um Darmstadt zu verlassen, um es jetzt mal so zu sagen. Ich glaube, er hat hier verstanden. Er hat sich jetzt in der ersten Liga ein paar Mal zeigen dürfen, in der zweiten Liga dann durchweg. Er hat verstanden, dass er das Niveau spielen kann und dass er einer Mannschaft was geben kann. Und dann macht er das doch bei dem Verein, wo er glaubt, da ist der nächste Schritt angesagt.
Ja,
Also ich betrachte seinen Abgang eher emotionslos, vielleicht wie er selber auch.
Ja, und das ist, also, was du sagst mit der sozusagen Heimatnähe und so weiter, das war auch sofort mein Gedanke, als ich von dem Wechselwind bekam, dachte ich so, ja, ergibt eigentlich Sinn. So, also aus einer Biografie heraus ergibt das totalen Sinn und er ist ja auch in Karlsruhe jetzt Stammspieler, so, also.
Also wurde gegen Dresden eingewechselt, ne? Also das hat mich tatsächlich dann auch überrascht, aber bis dahin durfte er, glaube ich, wirklich als Stammspieler
Genau.
zählen.
Richtig, genau. So, und um dann schon mal so ein bisschen jetzt auch auf das aktuelle Spiel oder das anstehende Spiel so einzuschwenken, nochmal eine Kaderfrage, die von Marcel kommt. Er meint festgestellt zu haben, dass euer Kader zu den Ältesten der Liga zählt. Ich habe das jetzt nicht geprüft, glaube Marcel aber, dass er das, also dass er das fundiert sagen kann. Und er möchte gerne wissen, ob das Konzept ist oder Zufall, dass der Kader eher älter ist bei euch.
Ja, ich habe es jetzt auch nicht vor Augen, aber ich glaube, er liegt tatsächlich richtig. Gute Frage. Ich glaube, dass man jetzt nicht per se auf die entwicklungsfähigen Spieler setzt, in dem Maße, wie es mal lange Jahre immer der Fall war. Also man konnte quasi Bullshit-Bingo spielen und der Neuzugang war entwicklungsfähig, so sinngemäß. Also vor allem unter Markus Anfang oder ja, da war irgendwie das Beuteschema der Lilien und jetzt kauft man Spieler, die nicht mehr taufrisch sind, die schon eine gewisse Historie bei anderen Vereinen haben, also die nicht new to the crew sind in der Hinsicht, sondern die schon auch im Profifußball ihre Fußspuren hinterlassen haben. Aber dennoch, da verweise ich wieder auf das Gespräch mit Paul Fernie, der sagte, als Darmstadt muss man schon kreativ sein, um Neuzugänge ans Bölle zu holen. Und kreativ heißt in der Hinsicht, dass man jetzt doch viel mehr auch den ausländischen Markt in den Blick nimmt, als früher vielleicht Dritt- oder ja, Drittligisten wahrscheinlich am ehesten oder andere Spieler, die bei Zweitligisten nicht so zum Zug kamen. Jetzt hat man erstmals zwei Japaner im Team, einen aus Polen, der da letzte Saison gespielt hat und eben Akiyama, der wirklich von dem japanischen Club kam und erstmals außerhalb ja, Japans spielt. Und das zeigt eben, dass Darmstadt vielleicht doch nicht die große Schatulle gerne öffnet oder gar hat, wie man es ihnen zutrauen mag mit dem Erstligajahr im Rücken, sondern dass man schon guckt, dass die Neuzugänge in einem gewissen Budgetrahmen liegen. Und was Paul Fernie betonte, ist, dass man tatsächlich darauf achtet, dass die Spieler menschlich in den Verein und in die Mannschaft passen. Das hat mich in der Klarheit überrascht, weil es ist natürlich immer eine gewisse Wette. Ne? Man kennt den Spieler ja nur durch die Vertragsgespräche oder Anbahnungsgespräche, aber Paul Fernie sagte, naja, man hat jetzt einfach sich dann doch in seinem Fall ein Netzwerk aufgebaut, dass man Leute kennt, die den Spieler wiederum kennen und dann auch so ihr Feedback geben können. Dann beobachtet man die natürlich erst auf Video, dann auch live vor Ort, kann sich da wiederum vielleicht ein bisschen Reim drauf machen und dann kommt es zu den Gesprächen. Also das Alter ist jetzt vielleicht nicht primär der Faktor, auf den geguckt wird. Also es muss nicht der junge Spieler sein, der 2 Jahre später für viel Geld irgendwo hingehen kann, wenn er sich dementsprechend entwickelt, sondern man guckt schon, dass man Spieler hat, die dem Darmstädter Spiel weiterhelfen. Was bedingt, dass es vielleicht eher, wie ich eingangs sagte, Spieler sind, die schon eine gewisse Erfahrung mitbringen. Also ich glaube, die Neuzugänge sind jetzt im Schnitt immer noch in etwa 24, 25 vielleicht. Ist jetzt eher geraten als gewusst, aber ich glaube, man kauft jetzt hier keinen 30-Jährigen oder sowas. Da ist vielleicht Vukotic letztes Jahr, der kam und der auch eine Korsettstange des Teams ist, der jetzt, glaube ich, 29 oder 30 ist, der war dann schon eher ein älteres Semester. Ansonsten ist das Beuteschema vielleicht ein bisschen älter geworden, was dann auch das Durchschnittsalter des aktuellen Teams so ein bisschen erklärt. Aber das ist jetzt ein bisschen interpretiert, ohne es wirklich zu wissen.
Ja, würde aber
Da
auf jeden Fall.
zitiere ich
Thomas, mach du.
Sehr gerne Otto Rehhagel. Es gibt keine jungen und alten Spieler, es gibt nur gute und schlechte.
Ja, genau. Ja, und es zahlt ja auch ein bisschen auf das ein, was du vorhin sagtest, Matthias, mit der Durchlässigkeit, also dass ihr dann eben eher junge Spieler verleiht, als sie dann sozusagen einzubauen. Bauen aktuell, ne? So und dementsprechend ergibt sich dann eben, dass du dann wahrscheinlich einfach erfahrenere Spieler dazu holst, die dann gleich weiterhelfen können. Also die Ableitung ergibt für mich schon durchaus Sinn, muss ich sagen.
Ja, ich habe es jetzt gerade
Also
mal.
ist auch interessant. Ich habe auch gerade mal geguckt, im letzten Jahr, also Darmstadt einen Altersdurchschnitt der eingesetzten Spieler von 26. Dieses Jahr liegt er zurzeit bei 26,6. Unser Altersdurchschnitt liegt bei 25,9. Also, so viel dazu. Auch wir haben scheinbar eine alte Mannschaft.
Ja, na, und wir haben tatsächlich auch, also wir zapfen ja jetzt offenbar auch sozusagen Märkte an, die man sonst zumindest in Magdeburg noch nicht angezapft hat. Wir haben halt relativ viel aus Frankreich verpflichtet diese Saison, also auffallend viele Spieler. So, und ja, und Polen tatsächlich auch. Also da ergeben sich ein bisschen Parallelen in der Tat.
Läuft.
Also man
Läuft.
sieht es ja auch in Hannover, die aus aller Herren Länder Spieler einkaufen und irgendwie funktioniert es ja auf Anhieb, was so auch nicht zu erwarten war, glaube ich.
Kann nur am
Spannend,
Trainer
wie
liegen.
sowas.
Kann nur am Trainer
Kann
liegen.
nur am
Kann nur
Trainer
am Trainer
liegen.
liegen. Da, ausschließlich. Ja, das ist der
Ausschließlich
spezielle
Hannover
Trainer.
wird erwähnt. Ich vergaß.
Nee, ist nicht. Ist, Hannover ist nicht schlimm. Jedenfalls für uns
Hannover ist nicht
beide.
schlimm.
Alles gut. Ist eher der Trainer, der so ein bisschen. Aber schwierig. Anderes Thema. Thema aus der vergangenen Saison. Da hat die vergangene Saison nochmal kurz angerufen. Genau. Ja, lass mal gucken auf die Partie jetzt am Sonntag ein bisschen genauer. Und dann nochmal gerahmt. Das ist die Bilanz für den 1. FC Magdeburg gegen den SV Darmstadt 98 jetzt eher mau ist. Also ich habe gefunden, es gab 8 Spiele, von denen wir 2 gewinnen durften und 6 Mal verloren haben. Unentschieden gab es keine. Also da ist der Auftrag an die Mannschaft sowieso, ja, jetzt E-Klassenerhalt sichern, aber auch da mal vielleicht die Bilanz ein bisschen aufhübschen. Dafür war das letzte Spiel, was wir gegen euch gespielt haben, angenehm aus unserer Sicht. Da gab es nämlich einen 4:1 Heimsieg am 24. Spieltag der vergangenen Saison, nach einem 0:1 Rückstand tatsächlich. Also auch die Älteren werden sich erinnern, dass das auch in Magdeburg mal funktioniert hat, nach einem Rückstand auch nochmal Spiele zu gewinnen. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Es war ein
Und
schlimmes Spiel. Es war wirklich ein schlimmes Spiel.
ja, ich glaube, wir fanden ganz okay an der Stelle, aber genau. Na, und da
Und beim
trafen.
Hinspiel seid ihr doch, glaube ich, auch als Sieger vom Platz
Da
gegangen.
kann sehr gut sein, habe ich jetzt nicht noch mal geguckt, aber
Also
möglich
da
ist
kann
es.
ich mich zumindest entsinnen, dass Burcu an der Stelle auf sich aufmerksam hat gemacht, weil er war in Darmstadt schon so gut wie verpflichtet und ging dann zu
Ach ja.
Union und wurde von dort zu euch ausgeliehen und war, meine ich, an 2 Toren beteiligt und es müsste ja schon fast dann der Sieg für euch gewesen sein, aber
Kann sehr gut sein. Also, dass das
ja.
dann die 2 Siege waren in der vergangenen Saison. Und weil du Burcu ansprichst, der hat tatsächlich bei diesem 4:1 auch getroffen, genau wie Kollege Amici, El Zain und Kaas. Also 3 von 4 Spielern, die getroffen haben, sind nicht mehr im Verein. Und der vierte spielt jetzt Regionalliga in der zweiten. Also ja, so kann sich das ändern, ne? Und eure Saison, hatten wir jetzt auch schon angeteasert, und das ist ja auch für jeden, der eine Tabelle lesen kann, irgendwie klar zu sehen, lief jetzt ein bisschen besser als unsere. Also 8 Spiele habt auch ihr gespielt. 5 Siege, 2 Unentschieden, eine Niederlage, damit 17 Punkte und Platz 3, 14:6 Tore. Thomas, wir haben keine 6 geschossen, oder? Haben wir 6 geschossen? Wir haben 7 geschossen.
Nee, wir haben sogar sagen, es waren noch gegen 14:4.
Stimmt.
Also,
Ja, stimmt, okay.
das
Ist nicht alles
war dann
schlecht,
das
ist nicht alles schlecht.
war glaube ich auch das letzte Spiel, wo wir Tore geschossen haben. Also
Richtig, richtig. Ja, deswegen muss man ja jetzt auch bei der Todesmonatswahl irgendwelche Testspiele und so. Wieder anderes Thema, wir schweifen ab. Also, gute Saison, also sehr gute Saison, die ihr spielt. Das heißt für uns echt eine schwierige Aufgabe, auch in der aktuellen Situation. Und zuletzt lief es so, dass ihr in Kiel unentschieden gespielt habt, davor 3 Siege hintereinander gegen Braunschweig in Düsseldorf und gegen Dynamo Dresden. Jetzt hast du Liedbeck schon genannt, du hast Fraser Hornby schon genannt, du hast Vukotić schon genannt. Sind denn bei euch noch so. Ja, wen würdest du als Schlüsselspieler bezeichnen bei euch, also die wir im Auge haben könnten am Sonntag?
Ja, im Endeffekt brauchst du wirklich eine Achse, ne? Und die Achse zieht sich schon, finde ich, durch das Zentrum. Und Schuhn haben wir schon vorhin angesprochen, der einfach sehr stabil auftritt. Vor ihm mit Pfeiffer und Vukotić hat man so zwei Leuchttürme hinten drin, die aber auch am Boden nicht zu verachten sind. Oder zumindest im Falle von Vukotić auch eine gewisse Emotionalität reinbringen. Ich glaube, damals sprach Leo Knecht noch über ihn als einen Spieler, der die serbische Professionalität mit in den Kader bringt, was auch immer das bedeutet.
Okay. Habe ich sofort
Ja.
Assoziationen, aber die haben nicht viel mit Fußball zu tun, aber gut.
Ja, genau. Ja, dann haben wir eine Doppelsechs mit Kleefisch, der aber leider womöglich ausfällt. Zumindest hat er schon in Kiel nicht spielen können, weil er sich im Abschlusstraining verletzt hat. Und die Informationspolitik der Lilien lässt durchaus zu wünschen übrig. Sei es, was Vertragslaufzeiten anbetrifft oder Verletzungen, da wird eher spärlich kommuniziert. Deshalb bin ich gespannt, was Kofeld am Freitag in der Vorspieltagspressekonferenz sagen wird. Also sprich, da ist einfach eine gewisse Konstanz und Kontinuität an diesen Positionen und vorne hat man halt mit Hornby, Liedberg und Korridor oder auch Marseiller 3, 4 Spieler, die sich durchaus gut verstehen, die inzwischen wissen, wie sie zu agieren haben. Das heißt, man hat einfach ein gutes Team, das sich inzwischen kennengelernt hat und das auch von Verletzungen bislang verschont geblieben ist. Leider jetzt eben mit Klefisch eine Verletzung zu beklagen und auch mit Nürnberger, der als Linksverteidiger
Ah ja.
jetzt eine Knie-OP hatte, ist quasi in Kiel nach 5 Minuten schon vom Platz und wird so schnell nicht wieder zurückkehren. Das bedeutet, die zwei brechen schon mal weg. Und da bin ich tatsächlich gespannt, weil Klefisch ja, ist manchmal ein bisschen hibbelig, so würde ich es mal beschreiben, ist sicherlich für Balleroberungen immer ein sehr wichtiger Faktor und für Räume zulaufen. Wenn er dann den Ball aber sich mal erobert hat, ist er auch gerne mal ein Kandidat, um den Ball gleich wieder herzugeben. Also da ist er nicht die Ruhe in Person, sondern durchaus auch noch ein bisschen ein Leichtfuß. Lange Rede, kurzer Sinn. Also wenn er fehlt, das haben wir schon in der Rückrunde der letzten Saison erlebt, dann fehlt dem Kader was. Also er ist, glaube ich, für sozusagen den Kitt zwischen der Offensive und Defensive nicht zu verachten. Deshalb bin ich gespannt, wer dann seine Rolle einnehmen wird. Und Akiyama, der ihm zur Seite steht, das ist eher so derjenige, der auch viel läuft, aber auch wunderbare Pässe spielen kann, aber kein Schönwetterspieler ist. Also dafür, dass er noch nie außerhalb von Japan gespielt hat, ist er wirklich für mich im Moment der Shootingstar der aktuellen Saison, auch wenn Lidberg 8-mal getroffen hat, aber er ist einfach neu und hat ohne große Anlaufzeit gleich gezeigt, was er dem Team geben kann. Wurde von Kofeld auch behutsam aufgebaut, erst 45 Minuten, dann 60, dann 75, seitdem konsequent im Team. Und ja, man darf gespannt sein.
Ja, jetzt darfst du aber dich festlegen auf eine Elf sozusagen. Also wenn du jetzt Florian Kohfeldt wärst und am Sonntag aufstellen müsstest, wie würde denn deine Startelf dann aussehen? Jetzt hast du ein paar Namen schon gesagt, von denen ich annehmen würde, die finden sich dann hier wieder. Und Nürnberger, habe ich jetzt gelernt, spielt nicht, weil verletzt. Den hatte
Genau.
ich hier aus dem letzten Spiel noch aufgeschrieben. Aber wie würdest denn du spielen lassen?
Ja, wenn man uns mal den Auftritt oder die Aufstellung von Kiel in Anbetracht zieht, also Kofeld hat bislang kaum rotiert. Ja, das war auch, als es so gut lief in der letzten Hinrunde der Fall, dass er kaum wechseln musste und dann hat sich einfach eine Mannschaft eingespielt und dann kamen die Verletzten, dann wurde es einfach wackeliger. Deshalb, wenn ich drauf gucke, Schon ist gesetzt. Klar, Vukotić Pfeiffer in der Innenverteidigung auch gesetzt. Rechts dürfte Lopez spielen. Links Nürnberger dürfte entweder Klassen ersetzen. Das ist ein Neuzugang, der aber bislang, glaube ich, noch nicht so durchweg überzeugt hat. Holland ist auch immer wieder im Kader gestanden, der auch einen Kreuzbandriss aus der noch Erstligazeit mitgeschleppt hat. Vielleicht kommt er in angestammter Position wieder ins Spiel, wurde bislang aber auch eher auf der Doppelsechs eingewechselt. Das heißt, Holland, lege ich mich jetzt mal fest, wird eher nicht links spielen, sondern Klassen. Und dann könnte Holland jemand sein, der Akiyama zur Seite steht. Akiyama ist für mich gesetzt und vorne Lidberg, Hornby, Korridor auch. Und dann bleibt spannend, ob Richter spielt oder Marseille. Ich finde Marseille immer ein Gewinn, weil er eine gewisse Schnelligkeit hat und auch eine Fähigkeit ins Dribbling zu gehen. Also würde ich gerne ihn sehen.
Also Marseille sozusagen. So, jetzt muss ich hier kurz überlegen, ein bisschen mitgeschrieben habe ich. Also Korridor stellst du vorne rein. Warte mal, wie viele Spiele habe ich denn jetzt hier eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
12.
7, 9,
Ja,
10.
genau.
Ich habe tatsächlich 12. Wieso denn das? Ach so, weil über Boetius haben wir noch nicht geredet, glaube ich. Der war noch
Genau.
gegen Kiel, hat er noch gespielt, ne?
Ja.
Der
Aber
fliegt bei dir aber raus.
Boetius, der kommt jetzt erst aus einer Länderspielphase zurück. Er ist zwar gebürtiger Niederländerspieler, aber inzwischen für Surinam
Okay.
und hat jetzt eben zweimal in der WM-Quali gespielt, unter anderem gestern Nacht oder war es vorgestern Nacht gegen oder in Panama. Also der dürfte einen gewissen Jetlag in den Beinen haben oder im Kopf und ich glaube nicht, dass er ein Startelf-Kandidat ist.
Okay. Gut, dann habe ich jetzt hier auf dem Zettel stehen und muss gleich sagen, ob das richtig ist. Also Schuhen, klar, Klassen, Vukotić, Pfeiffer, Lopez, Akiyama, Holland, Marseille, Lidberg, Hornby, Korridor. Ne?
Genau,
Passt. So, Thomas, was machen wir denn? Also ich habe große Sympathien für die Aufstellung, die du vorhin in unserer WhatsApp-Gruppe gepostet hast, einfach aus
die
Geigel,
würde ich auch,
weil eigentlich ist es
die
mir
würde ich auch vorlesen. Die
scheißegal.
würde ich auch vorlesen
Ja,
jetzt.
dann lies sie jetzt vor und wir schreiben die hier einfach auf. Micha hat eh schon gezockt, das ist durch. Hat er mir vorhin
Ja,
geschickt, weil der
bitte.
nämlich im
Na,
Urlaub ist.
dann ist doch
Schönen
super.
Gruß in den
Also
Urlaub. Dann
ja.
nominieren wir jetzt folgende Leute. Also Glinker am Tor, weiß ich.
Genau, also nach der Leistung. Nach dem Abfaktor von diesem Testspiel, wo auch die zweite Garde mir gezeigt hat, das ist einfach. Winker, Handke, Puttkamer, Schiller, Hammann, Sowislo.
Warte nicht so schnell. Glinker, Handke, Puttkamer, Schiller. So, weiter.
Hammann, Hamann, Sowislo.
Ja.
Dann streiche ich jetzt Brandt, aber nicht, weil ich ihn nicht mag, sondern weil ich jetzt einfach die Aufstellung aus dem Offenbach-Spiel nehme, von den Feldspielern Reimann dann noch mit rein,
Reimann, okay.
Nils Butzen und dann
Butzi.
vorne Fuchs, Beck und Hebel. Das ist meine Aufstellung für den Samstag, für den Sonntag in Darmstadt.
Fuchsbergische, viel schlechter, die können die alten Männer es nicht machen als alle anderen.
Weil das noch eine Mannschaft war, die Charakter hatte. Genau.
Ja, gut, dann, die werden natürlich alle nicht spielen, aber wir nehmen das jetzt aus Protest und Grummelei trotzdem. Und ich hatte ja sozusagen also sozusagen den dritten Anzug hier aufgeschrieben, aber egal. Wir werden
Hättest
sehen,
du auch noch
wie.
einen vierten aufschreiben können bei unserer
Ja,
Kadergröße.
Anzüge haben wir einige im Schrank, so ist nicht. Passt noch keiner, das ist halt das Problem. Aber gut, anderes Thema.
Einer,
Wie
der
geht.
in Darmstadt den Anzug womöglich vervollständigen könnte, wäre statt Holland Papela. Aber ich glaube, Holland ist jetzt einfach mal wieder fällig für einen Startelf-Einsatz.
Okay.
Und die haben auch in der Länderspielpause zumindest am Anfang einiges in die Fitness nochmal investiert, was so zumindest über Social Media zu sehen war. Wer weiß. Also Holland wäre so ein bisschen die, wie soll man sagen, emotionalere Wahl. Und Papela vielleicht die logischere, aber wir werden sehen.
Genau. Wie geht's denn aus, Matthias, am Sonntag?
Ja, also die Darmstadt wirkt einfach sehr gefestigt, auch wenn sie jetzt keinen Gegner irgendwie aus dem Stadion schießen. Das heißt, ich denke, es wird eine konzentrierte Leistung und wenn Magdeburg sich treu bleibt und die Anfangsoffensive erfolglos bleibt, dann spricht einiges für Darmstadt. Also ich würde mal sagen, 2-0 für Darmstadt.
Okay. Thomas?
Naja, ich gebe jetzt erstmal für eine bestimmte Zeit zwei Tipps ab, also einmal den wichtigen, also den ich wirklich denke, und dann zum zweiten halt meinen 26-Siegetipp, weil unser Hauptproblem weg ist.
Stimmt,
Also mein
richtig.
26-Siegetipp ist 4 zu 0
Okay, also.
für uns und mein regulärer Tipp ist auch ein 2 zu 0 für Darmstadt.
2 zu 0. Das ist, okay. Ich habe überhaupt kein Gefühl. Ich habe aber gleichzeitig keinerlei Fantasie, wie wir in Darmstadt in der aktuellen mentalen Situation, in dem diese Truppe, denen ich den Titel Mannschaft auch nicht mehr geben möchte, irgendwie ist. Also ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Deswegen schließe ich mich euch beiden an mit dem realistischen Tipp und sage auch, das wird ein 2-0 für Darmstadt. In der Regel war das immer so, wenn ich diese Tipps hatte, dann haben wir da gewonnen. Also so, aber wie gesagt, ich habe wirklich, wirklich, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, was Patrick Sander und Pascal Ibold jetzt in der Woche schaffen, mit der Mannschaft zu machen, ob die Mannschaft die cool findet, ob die denen da vielleicht gegenseitig, ob die sich da noch Küchen verkaufen wollen, wie auch immer, weiß ich nicht. Kann alles passieren, aber ich habe so ein bisschen Schiss vor dem Spiel, ehrlich gesagt auch. Werde es mir natürlich angucken, aber. Ja, weiß nicht, ob das angenehm wird. Aber gut, okay. Jetzt hat der Matthias ja sein nicht so angenehmes Spiel gegen uns, das 1 zu 4 aus Darmstädter Sicht, insofern.
Weil, wenn ich mich an dieses Spiel noch erinnern kann, Matthias, widersprich mir, wenn ich da falsch liege. Aber ihr habt doch damals bis zum 1:1 ein wirklich sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gemacht.
Genau.
Und nach dem 1:1 brachen dann alle Dämme. Also bis dahin war das ja ein Top-Auswärtsspiel von euch, wenn ich das richtig in
Genau.
Erinnerung habe. Ja, also.
Absolut. Also das war ja auch so, dass ihr jetzt nicht als Heimmacht verschrien wart. Insofern war das wahrscheinlich der
Stimmt.
Ausreißer in der Saison.
Das gab es ja auch noch, ja.
Und das war tatsächlich so, dass ich bis zum Ausgleich nicht davon ausgegangen bin, dass das Spiel hier in die Binsen geht. Aber wir waren auch in so einer Situation, wo einfach nicht viel zusammenlief. Ne? Man war einfach schwer in Tritt gekommen in der Rückrunde. In der Regel hat man Spiele knapp verloren. Bei euch war es dann irgendwie wie jetzt in Kaiserslautern der einzige Ausrutscher, wenn man so will, in der Saison, dass man nach einem Anschlusstreffer oder nach einem Ausgleich plötzlich total den Faden verloren hat. Und deshalb war das damals eine Niederlage, die durchaus ja keine guten Vibes für den Saisonendspurt hat aufkommen lassen, aber dann ging es ja Gott sei Dank doch anders aus. Aber klar, ne? Also jedes Spiel wird neu geschrieben und wer weiß, was uns am Wochenende erwartet, wenn Patrick Sander das Team doch irgendwie anzündet oder man tatsächlich mal in Führung geht, wer weiß. Ne? Also ich
Genau.
glaube, dass Darmstadt auf jeden Fall Magdeburg nicht unterschätzt, weil einfach die Mannschaft schon weiß, dass ihnen nichts in Schoß fällt. Also die Mannschaft, das war auch aus vielen Gesprächen in der letzten Saison herauszuhören, die muss es lernen, seriös mit Spielen umzugehen. Also dass man auch gegen Widerstände ankämpft und dass es manchmal reicht, einen dreckigen Arbeitssieg einzufahren und dass man nicht im Hurra-Fußball irgendwas beweisen will. Und im Moment habe ich den Eindruck, das ist in der Mannschaft inzwischen verankert. Mal gucken.
Ja, das
Kaiserslautern
darf
war
man ja.
damals im August Das Gegenteil, weil man dann einfach mit dem Ausgleich 10 Minuten vor Schluss plötzlich total zusammengebrochen ist. Aber das war bislang der einzige Ausrutscher in der Saison. Und deshalb glaube ich, dass die Mannschaft schon weiß, worauf es auch gegen Magdeburg ankommt.
Also da man ja bei Trainerwechseln gerne mal auch so Punkteschnitte hernimmt, um Dinge zu begründen oder zu erklären, nur mal für dich so auch also ein bisschen als noch mehr Optimismusförderung, die letzte Trainerstation im Seniorenbereich von Patrick Sander war Budissa Bautzen in der Saison 18-19. Da holte er als Trainer überragende 0,31 Punkte im Schnitt in 13 Spielen. Wenn das jetzt der Maßstab sein wird, dann brauchst du vor Sonntag keine Angst haben.
Ja, und dazu kommt noch das letzte Mal zweite Liga hat Patrick Sander, glaube ich, in den Anfang der 2010er Jahre gecoacht in Koblenz.
Ja, also.
Also auch schon 1, 2 Monde her.
Ja.
Aber gut, das muss jetzt nicht so furchtbar viel heißen als Interim, und er weiß, ob es dann nicht dann vielleicht auch schon eine Klarheit gibt Richtung, wer es dann halt vielleicht final werden wird oder so.
Also wir hatten eine ähnliche Situation in der vorletzten Erstligaphase. Da hatten wir, wen haben wir denn da entlassen? Ah, Norbert Meyer. Krass.
Oh mein Gott.
Ja, also der wurde entlassen und dann kam Ramon Berndroth, also auch so ein alter Fahrensmann, der ewig keinen Profifußball mehr trainiert hatte, der eigentlich auch in Darmstadt als NLZ-sportlicher Leiter sonst was unterwegs war und dann mangels Alternative für 2, 3 Spiele eingesprungen ist. Und das hat von den Ergebnissen zwar nicht wirklich gestimmt, aber man hat dennoch der Mannschaft angemerkt, dass er ein bisschen den Kopf hat durchpusten lassen. Also es, wie gesagt, lief ein bisschen besser, auch wenn nichts Zählbares bei rumkam. Jetzt könnt ihr euch drauf von reinmachen, wie es vielleicht mit Patrick Sander geht.
Wir werden es auf jeden Fall am
Das war
Sonntag
jetzt nicht
sehen.
sehr hoffnungsvoll für uns, aber ist okay.
Nee, aber es ging auch nicht in die Binsen, ne? Also die Mannschaft hatte dann schon verstanden, dass es vielleicht auf die Basics ankommt. Und damit kannst du ja durchaus auch was ableiten und
Ja, aber ist es
auf
nicht
deine
traurig, dass
Seite
es dafür
ziehen.
einen Trainerwechsel braucht? Also,
Ja, andererseits, wie kommen sonst Trainerwechsel zustande?
auch ein guter Punkt, ja, stimmt. Ja, okay. Dann haben wir sozusagen jetzt das große Darmstadt-Segment eigentlich gut besprochen. Wir haben jetzt das Spiel besprochen, und wir sind jetzt hier schon kratzen jetzt über die 2-Stunden-Marke hier im Podcast, Thomas. Ich wäre jetzt geneigt, da an der Stelle einen Punkt zu machen. Es sei denn, du hast ein sehr, sehr dringendes sonstiges Thema, was du unbedingt noch anbringen musst oder
Nein,
möchtest.
ich möchte natürlich nicht in deine Neigung eingreifen,
In
da jetzt
meine
einen Punkt zu
Neigungen
machen.
eingreifen. Das klingt
Ja,
interessant. Das beschäftigt mich jetzt die ganze Nacht
in
wahrscheinlich.
deine Neigung einzugreifen, da jetzt einen Punkt zu machen.
Ach so,
Diese Neigung.
ach so, verstehe. Okay, alles klar. Dann, ja, Matthias, hast du denn noch eine Sache, die du irgendwie wissen willst oder ein Thema, was du noch mitgebracht hast, was du ansprechen möchtest noch oder so, was
Nee, ich
wichtig
glaube,
wäre?
wir haben wirklich erschöpfend gesprochen. Ich bin ja auch erst dazugestoßen. Ich denke, davor habt ihr auch schon wichtige Punkte aus der Binnensicht thematisiert. Insofern, nee, sage ich lieben Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, ich habe ein paar, ja, Aspekte ansprechen können, die euch nicht so geläufig waren.
Das hast du ganz sicher. Und wir danken dir natürlich auch sehr für deine Zeit und deine
Ja,
Einblicke. Ist
ja.
immer wieder großartig und echt ein Gewinn. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und
Sehr gerne.
wer dich, ja, wer noch mehr von dir hören möchte, der findet dich, habe ich gelernt, beim Rasenfunk und natürlich bei Hoch und Weit, ne?
Genau.
Ja, fantastisch. Dann ja, werde ich Hoch und Weit auf jeden Fall nochmal verlinken. Ich glaube, den Rasenfunk, wer Fußballfan ist und Podcast hört und nicht weiß, wie er den Rasenfunk findet, also die Person, da müssen wir nochmal sprechen. So, also der Rasenfunk sollte euch ja wirklich allen sehr geläufig sein. Genau. Gut, dann sind wir für die heutige Folge durch. Wieder im ersten Teil, also im zweiten Teil viel gelernt, im ersten Teil so ein bisschen Selbsthilfegruppe. Ich glaube, das wird nächste Woche noch weitergehen. Wie gesagt, die Meldung, die da jetzt gerade noch kam, die ist erstmal noch zu verdauen, aber wir werden natürlich nächste Woche auch ein Spiel besprechen. Und zwar das gegen Darmstadt. Wir werden mit ein bisschen Glück, Thomas, du und Kerstin, ihr wisst das noch nicht, aber mit ein bisschen Glück auch wieder einen Gast haben zu Preußen Münster. Da schreibe ich euch noch was zu. Das ist ja dann der nächste Gegner zu Hause. Und gucken mal, wie dann so die allgemeine Gemütslage hier so ist. Genau, und für heute machen wir hier Feierabend und ich sage noch ganz liebe Grüße nach Darmstadt. Und ansonsten, ja, macht's gut, gehabt euch wohl. Wir hören uns hier sehr gern in der nächsten Woche wieder. Bis denne.
Tschüss.